Hallo und wunderschönen guten Abend. Wir wollen so langsam starten, bevor der Milto, den wir dann gleich nochmal genauer vorstellen und umreißen, was uns heute Abend hier im Radio frei erwartet, möchte ich noch ein paar eingehende Worte sagen. Ich bin Martin vom DGB Bildungswerk und vom Flüchtlingsrat Thüringen. Ihr seid heute beim Tag des Flüchtlings, der jedes Jahr im Rahmen der interkulturellen Woche stattfindet, hier im Radio frei zur Lesung Blackbox Abschiebung, eine multimediale Lesung, auf die ich schon sehr, sehr gespannt bin. In diesem Jahr steht die interkulturelle Woche unter dem Motto Refugees Welcome. Und man muss sich einige Fragen stellen, wenn man das Wort Willkommen hört. Sind denn geflüchtete Menschen so bedingungslos willkommen in Deutschland? Die Realität zeichnet ja häufig ein anderes Bild. Wir haben es ja auch diese Woche Mittwoch wieder erlebt, als Björn Höcke und die AfD gemeinsam und geschlossen mit der NPD ihre menschenverachtenden Floskeln proklamierten vor dem Landtag. Wir haben aber auch eine Situation in Deutschland momentan, wo wir Solidaritätsbewegungen für Flüchtlinge haben, in noch nie dagewesenem Ausmaß. Wir haben Schülerinnen und Schüler, die Abschiebungen blockieren. Wir haben selbst auf dem Land Integrationskonzepte und Vereine, die sich einsetzen, die Sport- und Freizeitgestaltungen für geflüchtete Menschen arrangieren. Und wir haben vor allen Dingen eine Politik, die sehr, sehr unterschiedliche Worte spricht und Taten folgen lässt. Wir haben einerseits eine große Hilfsbereitschaft und die Bemühungen, die Aufnahme von Flüchtlingen auch politisch gut zu gestalten. Wir haben aber eben auch ganz aktuell eine neue Gesetzgebung, die von der Bundesregierung nahezu beschlossen ist, die die ganze Asylrechtsgebung massiv verschärft, einige Fisimatenten eingebaut hat, nicht davon abgeht, dass Flüchtlinge isoliert werden in Aufnahmelagern, nein, das sogar noch verschlimmert, dass Menschen, die in Deutschland offensichtlich politisch nicht gewollt sind, aus den Balkanstaaten interniert werden in Balkanlagern, die Erstaufnahmezeit bis zu 6 Monate ausgeweitet wird, etc. Das heißt, wir sehen hier den Widerspruch bei Willkommen in Deutschland, der ist sehr, sehr groß. Heute soll es allerdings vor allen Dingen um Schutzsuchende gehen, um deren Schicksal und vor allen Dingen um das Mittel der Abschiebung. Und das ist das, was das neue Gesetz auch nochmal drastisch verschärft. Die Abschieberegime, aber auch die Abschottungsregime an der Grenze werden durch dieses Gesetz aufgewertet. Und Milto wird heute aus dem Buch vorlesen, Blackbox Abschiebung, wird uns Erfahrungsberichte von Flüchtlingen darstellen, aber auch zeigen, wie menschenverachtend dieses Regime ist und vor allen Dingen, wie vielleicht zynisch es ist, dass man in einem menschenrechtsorientierten Staat lebt, der aber so auf Separierung und Isolation setzt und immer wieder nicht aufhört zu bewerten, welche Flüchtlinge willkommen sind und welche nicht. Und an der Stelle, bevor wir da hingehen, hat Nathanael noch ein paar Worte zum Autor im Petto. Und wir werden noch ein paar Hinweise geben zu Veranstaltungen, die heute Abend stattfinden, auch zu unserem Positiv- und Negativpreis, den wir in diesem Jahr vergeben haben. Wir haben uns in den letzten Tagen dazu entschlossen, die Gewinner und Gewinnerinnen im positiven wie im negativen Sinne festzulegen. Ein Hinweis habe ich noch. Wir wollen im Anschluss an diese Lesung natürlich auch noch mit euch diskutieren oder mit Ihnen auch diskutieren, je nachdem, ob es gewünscht ist. Wir würden dazu gerne das Mikro rumreichen wollen, weil es aufgezeichnet wird heute Abend. Wer nicht aufgezeichnet werden will in der Diskussion mit seiner Frage oder mit ihrer Frage, einfach Handzeichen jetzt, dann kann ich das der Tonregie so mitteilen. Genau. Und natürlich an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an die Menschen, die das hier organisiert und ermöglicht haben. Um sie nicht alle aufzuzählen, erwähne ich jetzt nochmal die Institutionen, die dahinter stecken, vor allen Dingen das Radio Frei in Erfurt, die eine tolle Arbeit leisten. Vielen Dank. Das DGB Bildungswerk und natürlich auch der Flüchtlingsrat Thüringen. Vielen Dank.
Ich bin Nathanael vom Flüchtlingsrat und noch ein paar Worte zu Milto. Milto ist heute aus Düsseldorf zu uns angereist. Er arbeitet als Journalist für unter anderem den WDR, auch für den Deutschlandfunk oder die Bundeszentrale für politische Bildung und ist Journalist, genau, das habe ich gerade gesagt, und du warst früher auch Aktivist bei Kanak Attack in Köln. Das gibt's heute nicht mehr, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und von Kanak Attack aus habt ihr auch einen Film gemacht, der heißt Recolonize Cologne und beschäftigt sich so ein bisschen mit der Kolonialgeschichte Deutschlands, aber auch dreht den Spieß auch mal aktionskünstlerisch so ein bisschen um auf die andere Perspektive. Und der Film wurde im Mai in Jena an der FSU gezeigt, da haben wir uns kennengelernt und ich habe dein Buch gekauft und dann meintest du, ich kann ja auch mal eine Lesung machen. Und so ist das Ganze heute hier zustande gekommen. Und ja, vielen Dank, dass du da bist. Genau. Und noch ein paar Worte jetzt zum heutigen Abendverlauf noch von Undine vielleicht.
Dankeschön. Ja, hallo, ich bin die Undine, ich bin auch vom Flüchtlingsrat. Freue mich erstmal, dass ihr alle gekommen seid und Sie alle gekommen sind. Es wurde kurz von Martin schon angesprochen, der Flüchtlingsrat vergibt ja einmal im Jahr den Preis für das Engagement und den Preis für die Gemeinheit. Wir haben uns dies ja sehr schwer getan, weil ich möchte beginnen mit dem Preis für, ich nenne es genau, für die größtmögliche Gemeinheit, die sich im politischen vor allen Dingen Leben in dieser Bundesrepublik abspielt. Und es sind so viele eingefallen, so viele Preise konnten wir nicht vergeben. Wir hatten erst einen, aber dann überstürzten sich fast die Ereignisse. Und wenn man die Debatten in der im Bundestag erlebt oder auch die Debatten hier im Thüringer Landtag, wird einem relativ schnell klar, dass so einige Menschen, die dort das Wort ergreifen, diesen Preis verdient hätten. Wir haben deshalb ihn nicht vergeben im Sinne von, dass wir niemanden in die Hand drücken, aber wir haben schon eine Aufzählung von bestimmten Dingen, die es wirklich verdient haben, dass dieser Preis ausgelobt wird. Am heutigen Tag wird das auch in der Pressemitteilung veröffentlicht und ich will vielleicht ein paar Sachen daraus zitieren. Als erstes fiel uns ein, dass wir uns vor des ungarische, wie heißt dieses Konsulat begeben? Generalkonsulat nicht, es ist irgend so was Ehrenamtliches, weil uns klar war, dass Ungarn eine neue Mauer oder eine neue Grenze um Europa mit heftigem Stacheldraht aufbaut. Das war unser erster Plan. Es gab noch ein paar mehr Pläne, aber der war einer, der so vor einigen Wochen oder einigen Tagen entstanden ist. Wir wären dann weitergegangen zum EU-Haus in Thüringen, weil Europa eine Politik der Abschottung betreibt, schon seit vielen, vielen Jahren und es unmöglich macht, für Menschen, die Asyl brauchen, auch nach Europa zu kommen und auch in Kauf nimmt, dass tausende Menschen im Mittelmeer ertrinken, ohne dass Europa als einer der reichsten Teile dieser Erde oder überhaupt der reichste Teil dieser Erde etwas dagegen tut und sagt, wir retten Menschen und wir fangen sie auf im positiven Sinne. Nein, Europa wäre das nächste gewesen. Aber wenn man jetzt in den letzten Tagen oder gerade auch heute wieder die Bundesregierung hört, Martin hat kurz darüber berichtet, was heute beschlossen worden ist, dann ist auch das negativ preiswert. Denn das, was dort beschlossen worden ist, ist wirklich nicht mehr im Sinne unseres Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und wenn ich sehe, dass dort Dinge eingeführt werden sollen, die Würde des Menschen mit Füßen treten, dann ist es wirklich an der Zeit, dass auch dort der Finger draufgelegt wird und geguckt wird, wie es weitergeht. Aber wir müssen gar nicht so weit gehen. Wir können auch hier in der Stadt bleiben. Wenn ein Oberbürgermeister und nicht unbedingt ein unwichtiger Mensch in der SPD verlangt, dass die Schulpflicht für Kinder von Asylsuchenden für einige Monate ausgesetzt wird, auch das ist es preiswürdig und sollte bedacht werden. Wir haben also sehr, sehr viele Kandidaten. Ich weiß gar nicht, ob ich sie alle aufgezählt habe. Es gibt noch ein paar Landtagsabgeordnete. Es gibt Kirchenvertreter, die das Asylrecht, was wir glücklicherweise in Deutschland haben, mit Füßen treten und immer nur die Abschottung, die Abschiebung und bestimmte Schwierigkeiten bringen, dann ist es wirklich, alle diese Menschen, es sind Menschen, die dahinter stehen, sind es wert, dass sie einen Preis erhalten, wirklich für die größte Gemeinheit, die man Menschen gegenüber, egal woher, Menschen gegenüber zum Ausdruck bringen kann. Und da ist es auch egal, ob es darum geht, zu gucken, wie bringen wir die Menschen unter, was tun wir ihnen damit überhaupt an und wohin wollen wir jetzt relativ wahllos Menschen abschieben, ohne zu gucken, was los ist in diesen Ländern. Es kommt der Winter, Roma werden in den Balkanstaaten aufs Schärfste verfolgt und haben dort keine Chance, ein ordentliches Leben zu führen. Aber nein, alle Balkanstaaten werden mittlerweile zu sicheren Herkunftsländern genannt, ohne dass weiter geguckt wird, was passiert überhaupt in diesen Ländern. Es ist uns also so schwer gefallen, dass wir alles das veröffentlichen, aber eben niemanden den Negativpreis in Person übergeben werden. Ich hoffe, ihr und Sie versteht uns da, weil ich glaube, wir hätten da monatelang zu tun, wenn wir von einem zum anderen ziehen würden, um ihnen diesen Negativpreis in die Hand zu drücken. Aber wir müssen etwas dafür tun, dass genau diese Politikerinnen und Politiker oder diese Menschen aus der Öffentlichkeit auch auf die mit dem Finger gezeigt wird, auf gesagt wird, das geht so nicht. Wir haben in diesem Land und auch in dieser Stadt ganz viele Menschen, die sich ehrenamtlich für Flüchtlinge einsetzen. Und das ist das Positive, weil wir machen auch einen Positivpreis, nämlich den für das größte Engagement. Und das möchte ich jetzt als positives Beispiel nennen. Wir haben uns dieses Jahr entschieden für den Preis für herausgehobenes Engagement für die Rechte von Flüchtlingen. Das ist die Initiative Yalla Connect. Diese Initiative ist eine, die ein bisschen anders arbeitet als Thüringen hilft zum Beispiel oder Erfurt hilft, weil sie es gemeinsam tun. Gemeinsam alteinsässige Deutsche, ich nenne sie jetzt mal so, gemeinsam mit Asylsuchenden, gemeinsam mit Flüchtlingen etwas zu tun für Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen, Hilfe und Unterstützung brauchen. Und ich glaube, das ist es, was es auszeichnet, dass es eine gemeinsame Aktion ist, dass gemeinsam getan wird, dass Menschen auch eine Hemmschwelle verlieren gegenüber Deutschen, gegenüber Ämtern, gegenüber Politikern, sich zu äußern und ihre Sorgen und Nöte mitzuteilen. Und deswegen hat es, denke ich, diese Initiative besonders verdient, diesen Preis zu bekommen. Er wird nächsten Samstag offiziell verliehen, am 24. Das ist übernächsten Samstag, Entschuldigung. Ihr habt dazu auch einen Zettel auf diesen Holzklötzern liegen. Am Rande dieses Workshops, der stattfindet, wird diese Initiative da sein, auch von ihrer Arbeit berichten. Wer also Lust und Zeit hat, gerne kommen und sich dort dieses Konzept anschauen. Ich denke, sie haben es verdient. Sie haben es verdient in einer Stadt in Eisenberg, wo es auch nicht einfach ist. Aber sie tun es und sie machen es mit ganz viel Engagement in ihrer Freizeit und mit ganz, ganz viel Herzblut. Und deswegen, denke ich, haben die auch mal einen Applaus verdient von euch, die ihr hier sind. Also wer selber mit Ihnen reden will und fragen will, wie das alles so funktioniert, am 24.10. im Fillerhaus. Wo ich beim Fillerhaus bin, wenn wir heute hier fertig sind, kann ich euch alle ganz herzlich einladen. Kommt noch mit, am Tag des Flüchtlings wird ein Konzert stattfinden, richtig handgemachtes Konzert, also nicht etwa irgendwie aus der Dose oder irgendwoher, sondern handgemacht von verschiedenen Bands, unter anderem die Beatpoeten und andere Punk- und Elektrobands. Es wird jetzt kein 10.000 Besucher-Festival sein, aber ich denke, eine nette Sache. Geht, denke ich, so um 9 Uhr los. Also wir können hier ganz in Ruhe lauschen und anschließend alle zusammen ins Filler, in die Schillerstraße gehen. Ihr seid herzlich eingeladen. Eintritt kostet nichts, aber Spenden für Flüchtlinge und Flüchtlingsinitiativen hier in der Stadt werden gerne entgegengenommen. Und jetzt wünsche ich uns allen einen tollen und spannenden und lehrreichen und erfahrungsreichen Abend.
Ja, vielen Dank erstmal für die netten Worte. Ich stelle mich jetzt auch nochmal vor. Hallo, ich bin der Miltiadis Ulios. Nathanael, du hast ja schon gesagt, ich bin als Journalist tätig. Ich habe ein Buch geschrieben über Abschiebung, weil es das noch nicht gab, so in der Form. Es kommt jetzt auch nochmal eine Neuauflage raus. Das Thema hat ja eine Aktualität gewonnen, leider, die kaum zu überbieten ist. Und es wird uns auch weiterhin beschäftigen. Ich möchte mich aber erst einmal für die Einladung bedanken bei euch, beim Thüringer Flüchtlingsrat, bei Nathanael, bei Martin, die das schön organisiert haben. Und ich finde es toll, hier zu sein. Und natürlich auch bei euch, dass ihr halt gekommen seid, um euch etwas mehr als eine Stunde mit diesem harten Thema auseinanderzusetzen. Und ich werde versuchen, das nicht so hart zu präsentieren, zumindest von der Form her, so dass wir vielleicht danach auch immer noch Lust haben zu diskutieren. Kurz zum Ablauf, das ist, mein Vortrag dauert meistens immer etwas länger als eine Stunde und es gibt dann immer auch noch ein paar Videos dabei und Audios, wo Betroffene selbst zu Wort kommen und danach bin ich für alle Fragen offen. Ich muss aber noch auf etwas hinweisen und zwar das Buch Blackbox Abschiebung. Jetzt fällt mir gerade ein, ich habe das ja sogar dabei. Ich zeige euch das mal. Ich habe nämlich ein paar Exemplare mitgebracht. Mache ich dann immer so bei den Lesungen. Da können die Leute zugreifen, wenn sie Lust haben. So. Also Blackbox-Abschiebung. Eine umfassende Monografie zu dem Thema Abschiebung, wie es bisher noch nicht gab. Und ich finde es wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Hervorgegangen ist das Ganze aus einer Ausstellung, die mein Freund und Kollege Ralf Jesse gemacht hat. Das ist ein Filmemacher und der hat zur Ruhr 2010 Menschen interviewt, die von Abschiebungen betroffen sind, also entweder abgeschoben werden sollten oder schon abgeschoben waren. Die haben Bilder geliefert, selber Filme auch gedreht. Und das Ganze ist eine Wanderausstellung schon in über 30 deutschen Städten zu sehen gewesen. Und das Buch ist sozusagen daraus hervorgegangen. Also das, was in der Ausstellung die Leute erzählen, ist in dem Buch nachzulesen. Aber es geht halt auch darüber hinaus. Also es beschäftigt sich mit einer Politik der Ausbildung, der Abschiebung. Ich versuche halt eine kritische Analyse, auch mit der Geschichte des Themas. Und ich werde jetzt quasi in der nächsten Stunde sowas wie eine kursorische Lesung daraus machen. Lass die Leute auch zu Wort kommen und werde ja auch ein bisschen meinen Ansatz präsentieren, wie man über das Thema noch sprechen kann. Und mein Punkt, den ich da mache, ist halt einfach, dass ich sage, so Abschiebungen sind eigentlich so die Leichen im Keller unserer Integrationsrepublik. Und wie meine ich das? So seit einigen Jahren lautet ja die offizielle Rhetorik, wir sind für Integration und so weiter und so fort. Selbst die CDU hat zugestanden, dass es ein Zuwanderungsland ist, Deutschland. Und trotzdem finden Abschiebungen statt. Und das ist genau das Gegenteil von Integration. Das ist nämlich die maximale Form des Ausschlusses aus der Gesellschaft. Und weiterhin werden dabei Familien auseinandergerissen, weiterhin werden dabei Leute aus Deutschland entwurzelt, also die schon länger in Deutschland leben, mit Zwang fortgeschafft. Weiterhin werden Geflüchtete in andere EU-Länder zurückgeschoben und quasi man verhindert damit, dass sie ankommen können. Menschen werden dabei verletzt, in Einzelfällen kommen sie sogar zu Tode. Über all das werde ich sprechen. Und gleichzeitig haben wir eine Aktualität, die zunimmt des Themas Abschiebung. Ihr kennt die aktuellen Entwicklungen. Wir haben sozusagen so viele Geflüchtete wie noch nie in diesem Jahr in Deutschland. Wir haben die berühmte Willkommenskultur erlebt, die auch ganz interessant ist, weil das eigentlich eher immer so ein Konzept was von oben kam und dem ich immer sehr misstrauisch gegenüberstand. Weil es so eine Geschichte war, ja, wie machen wir uns attraktiver für Fachkräfte? Und in einer gewissen Weise haben sich das dann aber Leute von der Basis, also Leute wie du und ich, das angeeignet und das nämlich für eine ganz andere Gruppe umgemünzt, nämlich für Geflüchtete, für die es eigentlich von offizieller Seite so gar nicht gemeint war. Und ich war selber auch bei so Aktionen dabei und ich fand es ganz interessant, wie dann auch der Sicherheitsdienst am Bahnhof noch meinte, man könnte uns jetzt abhalten, davon auf das Gleis zu gehen und so manche damit argumentieren, dass man die Leute erstmal ankommen lassen muss und man darf die nicht überfordern. Also es wird immer mit diesem Schutz der Leute argumentiert, um eigentlich so etwas wie so eine Solidarisierung zu verhindern. Das war so am Anfang der Fall und das lässt sich natürlich nicht durchhalten. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir das haben. Und gleichzeitig müssen wir sehen, dass sozusagen dieser humanitäre Ansatz, dieses Zeigen von Menschlichkeit nicht ausreicht. Und auch darüber werde ich jetzt sprechen. Und ich finde, das macht sich gerade sehr deutlich in dem Gesetzentwurf, den das Bundeskabinett beschlossen hat vorgestern. Oder gestern war es sogar. Und zwar sieht der eigentlich massive Verschärfungen aus. Und das Ziel ist, dass besser und schneller und häufiger abgeschoben werden kann, als es bisher in den vergangenen Jahren der Fall war. Wie so die Quantitäten aussehen, darüber werde ich auch gleich noch sprechen. Und es sind so einzelne Geschichten, wie zum Beispiel, dass Abschiebungen nicht mehr angekündigt werden, damit die Leute sich nicht dem entziehen können. Es sind so Geschichten wie, dass es halt Wintererlasse, die es halt in verschiedenen Bundesländern gegeben hat, die natürlich auf Roma zielen, häufig vom Balkan, dass die nur noch 3 Monate erlaubt sein sollen und nicht mehr über 6 Monate gelten können, dass die Leute zumindest hier über den Winter kommen. Ja, und da wird halt häufig gesagt, mein Gott, das belastet unsere Sozialkassen. Und ich frage mich, ob die Leute jemals mal ausgerechnet haben, was das eigentlich kostet, so ja, irgendwie ein paar Roma-Kindern, die vielleicht irgendwie unter elenden Bedingungen den Winter verbringen müssen, in Serbien oder in Kosovo oder so, dass sie zumindest hier über den Winter kommen. Ja, das ist vielleicht eine Packung Zigaretten im Monat. Ja, also ich glaube, wir schmeißen für viele unsinnigere Dinge als Steuerzahler Geld aus, als für sowas. Nichtsdestotrotz wird natürlich gerade dieser Diskurs gefahren, gute Flüchtlinge, schlechte Flüchtlinge, indem man gesagt wird, auch von der Bundesregierung eben, wir sind für die guten Flüchtlinge da, die echten, wirklich Verfolgten, aber nicht für die Armutsflüchtlinge. Und ich finde, das ist bemerkenswert, weil eben auch der Abschiebungsdiskurs heutzutage ein aufgeklärter Diskurs ist. Also er leugnet nicht die Einwanderungsrealität, er leugnet auch nicht die Schutzverantwortung, sondern er argumentiert sozusagen auch mit einer humanitären Argumentation für Abschiebungen, indem er sagt, die haben es aber nicht verdient, weil bei denen ist ja gar nicht so viel Schutz notwendig. Und dass das eine Falle ist, das glaube ich schon und darauf werde ich auch eingehen. Und ich glaube, es gibt einen anderen Blickwinkel, den wir einnehmen müssen, wenn wir verstehen wollen, wie Abschiebungen funktionieren, was da eigentlich passiert und wie man sich vielleicht auch überwinden kann. Und ich glaube, das Wichtigste dabei ist zu sehen, dass es dass bei Abschiebungen sozusagen so die Konflikte der Migrationspolitik wie unter dem Brennglas sich konzentrieren. Ja, also da trifft der Kontrollanspruch des Staates eben auf den Freiheitsdrang der Menschen. Und zwar auch derjenigen, die eben nicht zu den Privilegierten gehören, die zu den Unerwünschten gehören, die eigentlich gar nicht hier sein dürften, aber trotzdem hier sind. Und die man dann loswerden will und trotzdem nicht in allen Fällen los wird. Und das ist sozusagen diese Auseinandersetzung, die bei Abschiebungen stattfindet. Und es ist eben ganz wichtig, auch zu sehen, dass auch der Staat da Grenzen hat, auch Grenzen seiner Macht. Und diese Bewegung, die wir jetzt gesehen haben, Bewegung im übertragenen Sinne und im wörtlichen Sinne der Geflüchteten, die sich aus Griechenland aufgemacht haben, über den Balkan, über Ungarn und sich geweigert haben, sich registrieren zu lassen, sich geweigert haben, sich sozusagen von prügelnden Polizisten und Grenzzäunen abschrecken zu lassen und am Ende es geschafft haben, hier anzukommen, die haben eben auch eine Form von Freizügigkeit für sich erkämpft, die es von Rechts wegen für diese Menschen nicht gibt. Und die haben sozusagen auch das Dublin-System außer Kraft gesetzt, das darauf basiert, Menschen zurückzuschieben in die Erstankunftsländer. Das heißt, eigentlich hat sozusagen die Fraktion und auch der Staat, die halt stark für die Kontrolle der Migration und auch der Fluchtmigration plädieren, eine ziemliche Niederlage erlitten. Ja, also auch der Maizière hat irgendwann gesagt, wir haben die Kontrolle verloren. Und er war ziemlich zerknirscht dabei. Und gleichzeitig, wenn man die Bilder der Leute gesehen hat, die dann durch Ungarn gelaufen sind, die halt in den Zügen waren, die halt am Bahnhof kampiert haben, um weiterfahren zu können, das waren Szenen, wo ich fand, man konnte mitjubeln. So, ja, wenn man zumindest halt so vom Aspekt der Freiheit ausgeht. Und ich denke, diese beiden Aspekte sind ganz wichtig, wenn wir uns mit Abschiebung auseinandersetzen möchten. Vor allem, weil sie eben aktueller denn je ist, weil das Ziel des Gesetzes ist, wieder mehr Abschiebungen zu ermöglichen, mehr Abschiebungen durchzuführen, vor allem natürlich auch von Roma aus den Westbalkanländern, aber nicht nur von Roma, aber auch von vielen Geflüchteten aus außereuropäischen Ländern, die auch nicht immer unbedingt anerkannt werden und den Schutz erhalten. Und mir ist es wichtig, in diesem Zusammenhang auch mal zu beleuchten, was bedeutet eigentlich Abschiebung für die Betroffenen? Und wen betrifft es eigentlich? Und ich stelle am Anfang immer gerne eine Frage, und zwar, was ihr eigentlich denkt, betreffen Abschiebungen nur Deutsche oder nur Ausländer? Oder betreffen sie nur Ausländer oder auch Deutsche? Schweigen? Gut, es ist eine rhetorische Frage. Ich will natürlich darauf hinaus, dass auch Deutsche von Abschiebungen betroffen sein können. Und dass es für manchen vielleicht, der sich nicht in Ausländer einfühlen kann, vielleicht ein Angebot ist, sich zu versuchen, sich in einen Deutschen einzufühlen. Das hier ist Alexander Peacock und er wird jetzt erzählen, was seine Abschiebung für ihn bedeutet.
I have a mother. She's been fighting cancer and she just had surgery a couple weeks ago. I think it's her fifth surgery and they had to remove like half of her stomach. That's the hardest part about being here is not being able to be there because you know, she was in a serious surgery, which could ultimately cost her her life, you know. And for me not being able to be there, you know, with the rest of the family, it was really hard, you know. I mean, and, it's kind of stressful for me being here, too. You know, I'm stressing on, you know, never being able to see my mother or any member of my family again. You know, it's kind of, it gets to you after a while, you know. I left home when I was like 17, kind of took a rough life, I guess you could say. Got in trouble with the law, did some prison time. I got involved with the drug life at a young age, and from 17 to 31, you know, that's a long time to be involved in drugs, and so you pretty much, you don't know no other way of life. After my treatment and prison time, I got married, started my life over, and now I find myself having to start all over again here because something I did 10 years ago, I got in trouble for 10 years ago. So, I mean, that was pretty much my life.
Das ist Alexander Peacock. Alexander Peacock ist ein Deutscher, auch wenn er kein Deutsch spricht. Er ist in den USA aufgewachsen, hatte aber keinen amerikanischen Pass, ist quasi als Kleinkind dorthin gekommen mit seinen Eltern, ist straffällig geworden, hat seine Strafhaft abgesessen und Jahre danach, weil es eine Gesetzesverschärfung in den USA gab, ist er abgeschoben worden und zwar nach Deutschland. Das wissen viele in Deutschland nicht, dass es auch Leute gibt, die als Deutsche aus dem Ausland nach Deutschland abgeschoben werden. Und das sind häufig Leute, die zwar auf dem Papier Deutsche sind, aber häufig wie Alexander Peacock nicht mal Deutsch sprechen. Und ich glaube, es macht klar, dass sozusagen Abschiebung eine völlig absurde Form der Entwurzelung ist und eine völlig absurde Form der Zuordnung von Menschen, wo Staaten entscheiden, wo die hingehören. Und zwar allein nach formalen Kriterien. Und ich glaube, am Beispiel von Alexander, der erzählt hat, dass er seine Mutter nicht besuchen kann, die vielleicht im Sterben liegt, die halt Krebsoperationen hat, macht es deutlich, dass das eine Härte ist, die auch auf Menschen zutrifft, die straffällig geworden sind. Weil es gibt auch Menschen, die aus Deutschland abgeschoben werden, das sind keine Asylbewerber, sondern es sind Leute, die halt ausländischen Pass noch haben, die hier lange leben, aber eben Straftaten begangen haben und eine bestimmte Strafhaft über einer bestimmten Grenze erhalten haben. Und die dann doppelt bestraft werden, indem sie nach der Strafhaft zusätzlich eben noch abgeschoben werden. Gleichzeitig haben wir eine andere Gruppe von Menschen, die abgeschoben werden, die auch sehr groß sind, weil es sich häufig um Familien handelt, ist ein beträchtlicher Teil der abgeschobenen Menschen sind junge Menschen. Und ich möchte auch mal darauf hinweisen, dass das ziemlich absurd ist. Weil wir haben in Deutschland die am meisten alternde Bevölkerung in Europa und unsere Behörden geben sich unglaublich viel Mühe, junge Menschen mit Gewalt aus dem Land zu schaffen. Wo die Handwerkskammern uns ständig erzählen, dass sie keine Auszubildenden finden und wo uns Angela Merkel öffentlich mal verkündet hat, dass wir jeden jungen Menschen brauchen. Aber offenbar bei einigen jungen Menschen entscheiden wir, dass wir sie dann doch nicht brauchen und sie dann abschieben, obwohl sie auch Menschen sein könnten, die gerne eine Ausbildung hier machen würden. Es kommt sogar noch schlimmer. Der neue Gesetzentwurf sieht vor, dass Geduldete auch verstärkt abgeschoben werden sollen. Und ich habe mal nachgefragt beim Innenministerium, ob damit auch Menschen gemeint sind, die zum Beispiel eine Ausbildung machen oder einen Job haben. Und da hieß es auch ja. Also es kann auch solche Leute betreffen. Das heißt, es wird in der Praxis tatsächlich auch ein Feld sein, wo man sich engagieren muss und wo man gucken muss, wie man sich solidarisiert. Weil ich glaube, das sind Menschen, die werden auch nochmal komplett aus dem deutschen Umfeld herausgerissen. Und das Umfeld wird sicherlich auch staunen, was sich Herr de Maizière da einfallen lassen hat. Eine der Familien, die in Blackbox-Abschiebung porträtiert werden, ist die Familie Mujolli. Sie stammen aus dem Kosovo und in Kosovo sind sehr viele Menschen in den vergangenen Jahren abgeschoben worden und sollen ja auch weiterhin. Und Nadir ist in Deutschland aufgewachsen und sie erzählt, wie sich ihre Abschiebung für sie anfühlt.
Hobbys, Endliner fahren, Roller, Seilchen springen, Hula-Hoop-Reifen und Computer. Wenn ich immer an der Schule denke oder wenn ich das im Internet sehe, in Fotos, denke ich einfach, ich bin wieder in Deutschland. Ich habe mich gewöhnt, um 7 Uhr morgens aufzustehen, bin ich auch heute wieder aufgestanden. Ich so, Mama, ich gehe auf die Schule. Die so, wir sind in Kosovo. Ich so, ach ja. Hab vergessen, weil ich träume das immer in der Schule zu sein und so. Ich vermisse auch meine Freunde, vermisse ich auch ganz doll, aber ja, weil ich wollte meine Schulturnüster mitnehmen, die haben gesagt, das braucht zu viel Platz, das war dann irgendwie traurig, ne? Ich heiße Nadira Moyoli. Ich bin 9 Jahre alt und ich komme aus Deutschland.
Woher denn in Deutschland?
Aarhus.
Was hast du denn gemacht in Aarhus?
Da waren wir in die Schule. Dann. Da, ja, das sind. Da bin ich ja geboren. Da haben wir geblieben. Sind wir geblieben, da haben wir auch diesen Abschiebung bekommen.
Fälle wie Nadiri gibt es weiterhin. Es werden immer noch Familien getrennt, es werden immer noch Familien morgens aus den Betten geholt, um sie abzuschieben. Und auch das wird zunehmen, in dem Maße, wie entschieden worden ist, dass eben Abschiebungen nicht mehr angekündigt werden, also kein Termin mehr genannt wird, damit die Leute eben nicht in der letzten Moment halt untertauchen können. Gleichzeitig ist die deutsche Abschiebepolitik natürlich nicht losgelöst, sondern sie ist eigentlich Teil einer europäischen Abschiebepolitik. Und diese Abschiebepolitik, die funktioniert auch als eine Einreiseverhinderungspolitik. Das heißt, die deutschen Grenzen werden sozusagen auch im Mittelmeer und in Griechenland und in Bulgarien und in Ungarn geschützt, wenn man so will, weil es gemeinsame europäische Außengrenzen sind. Nun halten sich die Leute nicht daran und sie überschreiten zu Tausenden und zu Hunderttausenden diese Grenze. Und die Politik macht es sich natürlich relativ einfach, indem sie sagt, das sind die Schlepper, die daran schuld sind. Ja, der neueste Einfall eben ist seit kurzem, dass jetzt militärisch vorgegangen werden soll gegen die sogenannten Schlepper. Wenn man die Flüchtlinge fragt, die sind teilweise richtig sauer. Weil erstens würden sie ohne diese Leute nicht fliehen können. Zweitens ist es schon länger so, dass die Fluchthelfer, die dahinter stehen, die das organisieren, gar nicht selber mit auf die Boote gehen. Weil sie wissen sozusagen, dass das die Strafen drakonisch sein werden, wenn sie gefasst werden. Also ist es meistens so, dass ein Flüchtling, der halt dann weniger bezahlen muss, die Verantwortung übernimmt, das Boot zu führen, was mangels Erfahrung sowieso die Sache nochmal gefährlicher macht. Aber es wird sozusagen so eine Konstruktion, es wird etwas konstruiert, sozusagen der böse Schlepper. Und es wird ganz negiert damit, dass da auch erst einmal Fluchthilfe stattfindet, die anders nicht zu haben ist für die Leute und dass dort natürlich auch Ausbeutung stattfindet. Das muss man ganz klar sagen. Die Frage ist nur, inwiefern ist denn der Staat, der selber abschiebt, in der moralischen Position, das glaubwürdig anzuprangern? Und ich denke, das ist er nicht, und zwar aus einem einfachen Grund. Der Staat schiebt Menschen ab und er verursacht damit Leid und er knüpft den Menschen dabei auch Geld ab. Der einzige Unterschied, die Fluchthelfer bringen die Leute wenigstens dahin, wo sie hinwollen, wenn der Staat, wenn er Leute abschiebt, sie eigentlich dorthin bringt, wo sie nicht mehr hinwollten. Und er verlangt trotzdem Geld dafür. Denn vielleicht wissen das einige nicht und es ist relativ unbekannt, die Abgeschobenen müssen die Kosten für ihre Abschiebung selber bezahlen. Und das können manchmal erhebliche Summen sein. Und ich habe es gibt einen Fall zum Beispiel von einem syrischen Flüchtling, einem Kurden aus Syrien, 24 Jahre alte Mann, den die Ausländerbehörde Wiesbaden abgeschoben hatte und der dann wieder in Syrien gefoltert wurde, wieder geflohen ist, vom UNHCR anerkannt wurde und wieder nach Deutschland gekommen ist. Und wo er schon mal da war, hat man sich gesagt, wenn du jetzt nochmal hier bist, dann musst du deine Schulden bei uns bezahlen. Das waren dann 5.000 Euro. Ich war in der Abschiebehaftanstalt Büren und habe dort mit Leuten gesprochen und ein Kurde aus der Türkei, Cevat, der hat mir erzählt, wie sich das für ihn anfühlt.
Der Strafgefangene sitzt nicht jeden Tag, dass er 60 Euro zahlen muss. Und nachdem wie lange er da drin ist und das Geld noch zahlt, der sitzt ohne Geld da drin, er kriegt sein Essen, sein Trinken. Ne? Und nach der Entlassung und so hat er auch ein gespartes Geld. Das bleibt ja alles bei ihm. Also plus nach seiner Entlassung hat er noch gespartes Geld. Geht er nach Hause, wieder schön zu seinen Kindern oder zu seiner Familie. Ich zum Beispiel oder der. Wir dürfen bis 225 Euro sparen, also Sparbuch. Rest darfst du kein Geld mit, wenn du abgeschoben bist. Wenn auch einer von deiner Familie dir Geld gibt, darfst du nicht mal mitnehmen. Das wird gleich von Zapp und weggenommen. Zum Beispiel, Ich bin jetzt 3 Monate, steht's bei mir am Sonntag voll. Ich bekomme jetzt eine Pfändung. Also das heißt, ich bekomme jetzt einen Geldbetrag. Wie der Kollege bekommen hat, der hat 2.500 Euro bekommen. Und das muss er zahlen. Ne? Und da muss man dann so überlegen und so, welches ist besser, Strafgefangene oder Abschiebehaft? Der Strafgefangene, wie ich gesagt habe, er spart das Geld und geht mit das Geld raus. Und ich, wenn ich zahle plus noch Geld, weil ich in diesen Möglichkeiten zahle ich trotzdem noch Geld. 60 Euro. Was, also für 60 Euro kann ich ein 5-Sterne-Hotel locker einen Tag haben. In Deutschland oder in der Türkei, überall. Aber das ist für mich eine Kosten für 5-Sterne-Hotel. Mit Swimmingpool und so alles. Und ich zahle 60 Euro für hier, jeden Tag.
Die kriegen eine doppelte Strafe.
Also wenn sie dann wieder legal einreisen wollen, dann muss ich diesen Betrag zahlen, aber ungerecht. Ungerecht gezahltes Geld ist es für mich.
Cevat, ein nicht anerkannter Asylbewerber aus der Türkei, Kurde. Seine Familie lebt in Deutschland und er muss sozusagen jeden Tag, den er in Abschiebehaft sitzt, beträchtliche Summe zahlen. Zwischen 60 und 80 Euro liegt das, je nach Bundesland. Auch hier, ihr habt sicherlich gemerkt, das ist jetzt niemand, der jetzt irgendwie gestern nach Deutschland gekommen ist. Ja? Es betrifft häufig Leute, die tatsächlich irgendwo in Deutschland auch zu Hause sind, die, wenn man auf der Straße mit denen sprechen würde, man das Gefühl hätte, man spricht mit einem Deutschen. Also Cevat hat auch diesen schwäbischen Akzent. Und gleichzeitig werden sie herausgerissen aus ihrem Umfeld und gleichzeitig werden sie auch in eine absurde Maschine gesteckt, die da Abschiebehaft heißt. Nun ist es so, dass im vergangenen Jahr es 2 Urteile gab. Einmal vom Bundesgerichtshof und einmal vom Europäischen Gerichtshof. Und diese Gerichtshöfe haben festgestellt, dass die Abschiebehaft, die in Deutschland stattfand, rechtswidrig war. Die Folge war, dass seit dem letzten Sommer die Abschiebegefängnisse in Deutschland leer standen. Oder fast leer. Es gab immer nur eine Handvoll Leute, die überhaupt inhaftiert wurden. So ganz schwere Fälle. Also eigentlich ist da so eine kleine Utopie wahr geworden und keiner hat es gemerkt. Und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass jetzt nur, weil es keine Abschiebegefängnisse in Deutschland mehr gab, auf einmal wie überrannt wurden von Leuten, die jetzt sagen, oh ja, jetzt wissen wir können nicht mehr in Abschiebehaft gesteckt werden, also ist die Abschreckung nicht da, also kommen wir jetzt deswegen alle nach Deutschland. Das ist ja immer so ein Argument, ja, man muss sozusagen, also das ist ein Argument der Abschiebebefürworter ist, man muss klar machen, dass man sowas auch durchsetzt und im Zweifel halt auch die Leute inhaftieren, damit sie nicht untertauchen können, wenn man sie abschieben will. Fakt ist, das neue Aufenthaltsgesetz von Bundesinnenminister de Maizière hat sich da einige Gemeinheiten ausgedacht, die hier gerade auch von Ihnen angesprochen wurden, was es so für Gemeinheiten gibt in diesem Feld, die man sich überlegt. Das wäre auch so eine Sache, denn es gibt jetzt neue Haftgründe, die gesetzlich festgelegt wurden, damit das alles sozusagen auch legal stattfinden kann. Und das Heftigste fand ich sozusagen, dass wenn Leute ihre Identität nicht preisgeben, um nicht abgeschoben werden zu können, dass das ein Grund sein kann, sie deswegen in Abschiebehaft zu nehmen. Ich komme gleich später dazu zu sprechen, warum das Menschen nicht machen, ihre Identität preiszugeben. Weil wir wissen, es gibt mittlerweile Leute, die sich die Fingerkuppen zerstören, um sozusagen nicht zurückgeschoben werden zu können. Das heißt, auch diese Leute können mit diesem neuen Gesetz aus diesem Grund in Abschiebehaft genommen werden, weil sie sozusagen damit ihre Abschiebung vereiteln. Ich prognostiziere, dass sozusagen, das war eine kurze Zeit, wo wir jetzt ein knappes Jahr die Situation hatten, dass die Abschiebegefängnisse leer standen, aber jetzt mit dem neuen Gesetz werden die sich wahrscheinlich wieder mit verzweifelten Menschen füllen. Und diese Institution Abschiebung, die ist auch eine absurde Institution, denn was ist das eigentlich? Wir leben ja in Zeiten, in denen sehr viele Menschen mobil sind. Wir werden aufgefordert, mobil zu sein. Es gilt als Tugend auch irgendwie beruflich mobil zu sein. Und gleichzeitig sperren wir aber Menschen ein, machen sie immobil, aus dem einzigen Grund, weil sie sozusagen mobil sind, weil sie sich bewegen wollen, aber anders, als wir es ihnen erlauben. Es gibt in Europa, in der Europäischen Union mittlerweile 180 Abschiebegefängnisse. Also es ist sozusagen ein florierender Zweig, also alle Beitrittsländer der Europäischen Union, die in Osteuropa dazugekommen sind, haben in den vergangenen Jahren neue Abschiebegefängnisse gebaut. Das ist sozusagen immer der Preis dafür, dass sie an dem Schengen-Raum teilnehmen können. Freizügigkeit innerhalb Europas bedeutet sozusagen den Bau von neuen Abschiebegefängnissen, in denen Leute von außerhalb Europa kommt, eingesperrt werden sollen, weil man ihnen diese Freizügigkeit nicht zugesteht. Wenn wir jetzt aber diese Entwicklung begreifen wollen, dann müssen wir natürlich auch sehen, dass der Staat dabei von seiner eigenen Ohnmacht getrieben ist. Denn all diese Abschreckungsmaßnahmen, die können nicht unbedingt die unerwünschte Migration, die unerwünschte Einwanderung, die unerwünschte Flucht nach Europa verhindern. Was wir halt stattdessen haben, ist, dass halt über den Versuch der Verhinderung und den Versuch, die Leute wieder abzuschieben, halt Leid produziert wird. Und zwar eben auch menschliches Leid, das Leben kostet. Und das häufig unbekannt bleibt, im Dunkeln verbleibt. Und mein Anspruch mit Blackbox-Abschiebung war es halt auch, diese Geschichten ans Licht zu holen, damit sie wenigstens einmal einen Namen und ein Gesicht bekommen. Kennt jemand diesen jungen Mann? Wahrscheinlich nicht. Das ist David Madjani. David war ein guter Goldschmied, hat mir sein Vater Juri erzählt. David kommt aus Georgien, er ist armenischer Abstammung. David war nach Frankreich gereist, er wurde dort ausgewiesen, dann in die Schweiz, dann wurde er nach Polen abgeschoben, von Polen kam er nach Deutschland. Hier kam er dann ins Abschiebegefängnis. In Abschiebegefängnissen liegt die Selbstmordrate oder die Selbstmordversuchsrate höher als in normalen Gefängnissen. Und wie gesagt, die Leute sitzen dort nicht ein, weil sie irgendwie ein Verbrechen begangen haben, sondern der Grund ihrer Inhaftierung ist, um sie festzuhalten, um sie abschieben zu können. David hat sich schließlich das Leben genommen, nachdem er in Hungerstreik getreten war, um nicht abgeschoben zu werden. Er hat sich in Hamburg an einem zerrissenen Bettlaken, das ans Fenstergitter geknüpft war, erhängt. David war nicht der Einzige. Viele Menschen töten sich angesichts ihrer drohenden Abschiebung. Oder sie sterben bei dem Versuch, vor ihrer Abschiebung zu fliehen. Solche Fälle hat es immer wieder gegeben, nicht nur in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern. Europaweit sind auch immer wieder in einzelnen Fällen Menschen dabei gestorben. Die letzten Fälle hatten wir in Deutschland, zum Glück liegen die schon etwas länger her. Aber ihr könnt uns erinnern, dass es führte zumindest dazu, dass Helme nicht mehr aufgesetzt werden. Ihr könnt euch wahrscheinlich noch, ich weiß es nicht, an den Fall von Amir Ageb Mitte der 90er Jahre erinnern, der von Bundespolizisten so sehr in den Sitz gedrückt wurde, damit er sich nicht wehrt bei ihrer Abschiebung, bei seiner Abschiebung, sodass er dabei erstickt ist. Es gibt immer noch Menschen, die sich wehren bei ihrer Abschiebung. 140 waren es im letzten Jahr, die dann abgebrochen werden müssen, die Abschiebungen. Das ist natürlich ein kleiner Prozentsatz. Wir hatten im vergangenen Jahr ungefähr 15.000 Abschiebungen und Zurückschiebungen aus Deutschland. In der ersten Hälfte dieses Jahres waren es schon fast 9.000. Das heißt, die Zahl steigt. Ups. Das heißt, wir haben hier eine behördliche Praxis, die bis an die Grenzen dessen zu gehen bereit ist, was wir so als Menschlichkeit definieren. Das heißt, wir haben es bei Abschiebungen auch mit den Grenzen der Menschlichkeit zu tun. Und ich möchte genau darüber sprechen, warum sozusagen der Begriff der Menschlichkeit nicht ausreicht, um Abschiebungen zu kritisieren und noch vielleicht politisch zu überwinden. Was meine ich damit? Auch der Staat, auch die Behörden nehmen auf die Menschlichkeit Rücksicht, wenn sie abschieben. Das klingt erstmal absurd, aber es ist tatsächlich so, dass auch im Gesetz natürlich drinsteht, dass Abschiebungen aus Deutschland verboten sind, wenn, Zitat, die konkrete Gefahr droht, dass nach einer Abschiebung jemand gefoltert wird, dass ihn die Todesstrafe erwartet oder dass eben sein Leib und Leben erheblich bedroht sind. Also die einfache Bedrohung reicht nicht, es muss eine erhebliche sein. Und ein beträchtlicher Teil der abgelehnten Asylbewerber kann deswegen auch trotzdem in Deutschland bleiben. Sie genießen dann subsidiären Schutz und sind vor Abschiebung geschützt. Allerdings funktioniert eben dieser Schutz auf Basis einer humanitären Überlegung wie ein Schalter. Man kann ihn umschalten, wenn es zu hart wird, dann verzichtet der Staat auf Abschiebungen. Aber überall, wo man sagt, das ist nicht so hart, dass wir jetzt sagen, das können wir den Menschen nicht zumuten, wird weiterhin abgeschoben. Das ist alles bei diesen Menschen schon der Fall gewesen, die ich gerade hier vorgestellt habe. Das heißt, dieser humanitäre Aspekt, der ist von vornherein in den Abschiebediskurs integriert. Und auch die Sprache der Abschiebung sozusagen funktioniert auch, indem sie eben auch von Humanität spricht. Und Bundespolizisten oder generell auch in Niederlanden, auch in anderen Ländern, Polizisten geschult werden, möglichst human abzuschieben. Was es, finde ich, unglaublich schwierig macht, mit diesem Begriff zu hantieren, um Abschiebungen zu kritisieren. Ich denke, man stößt an den Punkt, wo man sieht, auch dieser Punkt hat Grenzen. Ich gebe mal ein Beispiel für die für junge Leute, die in den Kosovo abgeschoben wurden und die erzählen, wie sich das für sie anfühlt und wo dann aber die Behörden sagen, naja gut, aber es ist zumutbar. Ja? Im Kosovo geht es den Leuten da nicht so toll, aber die anderen, die Einheimischen, können halt auch überleben. Dann können das die Abgeschobenen auch. Die Rede ist von Dennis und Enis Miftari, die auch in Blackbox-Abschiebung porträtiert werden und erklären, was es mit denen psychisch macht, diese Abschiebung erfahren zu haben, obwohl sie nach humanitären Kriterien offiziell zumindest in Ordnung ist.
Also wenn ich ehrlich bin, bin ich jetzt mal richtig ehrlich, an Selbstmord denkt man hier sehr oft, wenn man von Deutschland abgeschoben ist. Also weil die Leute, die hier aufgewachsen sind, die wissen nicht so, was wir hier durchmachen. Und wenn man von Deutschland abgeschoben wird, denkt man hier sehr oft an Selbstmord. Weil ehrlich, ich habe keinen Bock mehr, ehrlich. Wenn ich wüsste, wenn ich irgendwie eine Lösung finden würde, wenn ich jetzt, ich sag mal, wenn ich jetzt alleine wäre, hätte ich schon längst Selbstmord begangen. Aber da ich hier jetzt mit meinen Eltern leben und mit meinen Geschwistern, da versuche ich für die noch da zu sein. Weil wenn ich mich jetzt selber töte, sag ich mal, Selbstmord begehe, was soll mein kleiner Bruder zum Beispiel machen? Hier der kleine 9 Jahre, der 9 Jahre ist. Der hat ja keinen Mund, gar nichts. Wenn wir nicht da wären, was hätte er gemacht? Wenn meine Eltern, niemand jetzt da ist für ihn. Das Leben ist hier echt schwer. Für meine zwei Geschwister, die taubstumm sind, gibt es ja hier keine Zukunft. Das heißt, in Deutschland gibt es für denen eine Zukunft. Weil in Deutschland lernt man, auch wenn man taubstumm behindert ist, sag mal auf gut Deutsch, wenn man auch behindert ist, lernt man irgendwie eine Arbeit oder ein gutes Mädchen, sag ich mal, könnte man auch eine Familie gründen. Aber hier für denen ist es sehr schwer. Und ich verstehe das nicht. Warum muss Deutschland erstmal Asyl, also die Ausländer, aufnehmen und behält sie dann eine lange Zeit, sage ich mal. Und nach 15 Jahren, es gibt ja auch welche, die 20 oder 30 Jahre da waren und auf einmal Kosovo da leben. Und was für ein Leben ist das? Das verstehe ich nicht. Warum muss der Deutsche, sage ich mal, so sein?
Seid ihr sauer auf Deutschland?
Wie bitte?
Seid ihr sauer auf Deutschland?
So ein bisschen, ja. Kann man so sagen.
Warum muss der deutsche Staat so sein? Warum muss er Menschen aufnehmen und ihnen dann nach Jahren sagen, geht wieder fort? Und das auch mit Gewalt durchsetzen? Genau das ist eigentlich die entscheidende Frage. Im Kosovo gab es einen Krieg, es sind Menschen geflüchtet und 2009, 10 Jahre später, gab es dann eine Vereinbarung mit der kosovarischen Regierung, die damals auch nicht international überwiegend anerkannt war, dass man gesagt hat, ihr nehmt die Leute jetzt wieder zurück. 5 Jahre später, zurzeit also, leben etwa 12.000 ausreisepflichtige Personen aus dem Kosovo noch in Deutschland. Nein, Quatsch. Von 12.000 ausreisepflichtigen Kosovaren, die abgeschoben werden sollten, leben zurzeit noch etwa 7.000 in Deutschland. Das finde ich eine ganz interessante Information. Was machen diese Leute? Oder was ist sozusagen auch das, was die Miftaris gemacht haben? Die haben sich sozusagen nicht nur auf die Menschlichkeit verlassen. Die haben nicht gesagt, okay, es geht nur darum, irgendwie unser Leben zu erhalten, das Leben an sich, sondern sie wollten ab einem gewissen Punkt eben auch selber entscheiden, wo sie leben. Und das wird ihnen nicht zugestanden. Also es wird ihnen schon zugestanden, dass das Leben geschützt wird, aber es wird ihnen nicht zugestanden, im Grunde genommen dann selber darüber zu entscheiden, wo sie ihr Leben verbringen. Und ich stütze mich da auch ein bisschen auf die Philosophie von Giorgio Agamben, italienischer Philosoph, der darüber gesprochen hat, dass wir es bei den Flüchtlingen mit dem nackten Leben zu tun haben. Was ist das nackte Leben? Agamben sagt, das nackte Leben, das ist eben etwas anderes als das Leben des Bürgers. Das nackte Leben ist das Leben der Vogelfreien früher, die man sozusagen straffrei töten konnte. Ein Leben, was keinen Wert hat. Das nackte Leben besitzt in der Moderne heutzutage einen Wert, aber eben nur im Rahmen der Menschenrechte. Ihm steht sozusagen nur ein Minimalschutz zu, aber ihm stehen keine Bürgerrechte zu. Und die Menschen, die entscheiden können, wo sie leben, das sind im Grunde genommen Bürger. Der Mensch an sich sozusagen kann das nicht. Der Mensch an sich wird geschützt, auch im Rahmen der Abschiebung, indem man guckt, dass er hauptsächlich lebend dort ankommt, wo man ihn hinschickt. Aber alle anderen Ansprüche, die darüber hinausgehen, die eigentlich ein qualifiziertes Leben erst ausmachen, sind eigentlich in den Menschenrechten nicht enthalten. Also die Erklärung der Menschenrechte von 1948 sieht ja vor, dass jeder Mensch das Recht auf Flucht hat. Was hat er dort nicht? Was steht dort nicht drin bei den Menschenrechten? Da steht nicht drin, dass man das Recht auf Einwanderung irgendwohin hat. So, eigentlich kann man das Recht auf Flucht, das Menschenrecht auch nur realisieren, indem man sozusagen den Boden der Menschenrechte verlässt und etwas anderes tut, was eigentlich nur Bürgern zusteht, nämlich Grenzen zu überwinden. Und tatsächlich ist es ja so, das Maß an Freizügigkeit, was jeder Einzelne von uns realisieren kann, hängt von dem ab, was wir als Pass in unserer Tasche haben, also von unserer Staatsbürgerschaft. Das heißt, Menschen, die dann trotz der Aufforderung auszureisen, eben nicht ausreisen und hierbleiben, praktizieren eigentlich etwas, was über die Menschenrechte und über die Menschlichkeit hinausgeht. Sie praktizieren eigentlich Bürgerrechte, die ihnen nicht zugestanden werden. Sie verlassen sich eben nicht nur auf die Menschlichkeit. Es geht eben nicht nur um den Schutz vor Verfolgung, sondern es geht eigentlich um weitergehende Ansprüche, nämlich so etwas wie ein selbstbestimmtes Leben zu führen und auch selber zu bestimmen, wo ich mein Leben möchte, wo ich mein Leben verbringen möchte, wo ich sozusagen ein Recht auf einen Ort reklamiere. Und das ist eigentlich das zentrale Anliegen, was darin steckt. Und das ist eigentlich der Kampf, der dort stattfindet, wo der Staat eben versucht, durchzusetzen, dass diese Menschen diese Rechte nicht in Anspruch nehmen können. Und diese Menschen haben aber in ihrer Praxis sozusagen Rechte praktiziert, die ihnen offiziell nicht zugestanden werden. Und der Staat versucht mit Abschiebungen eben das zu verhindern oder rückgängig zu machen. Und wir haben in den vergangenen Jahren eben auch erlebt, dass Geflüchtete damit auch offensiv an die Öffentlichkeit gegangen sind. Ich erinnere zum Beispiel an die Lampedusas in Hamburg, die halt immer wieder demonstriert haben, wo es eine Solidaritätsbewegung gibt in Hamburg, wo es darum geht, dass sie sagen, nein, wir wollen nicht in Italien bleiben, weil wir dorthin geflüchtet sind aus Libyen, sondern einmal in Europa möchten wir selber bestimmen, wo wir in Europa leben, zum Beispiel in Hamburg. Was ihnen offiziell nicht zugestanden wird, aber sie praktizieren es. Sie reklamieren nicht nur ein Bürgerrecht, was ihnen vom Papier her nicht gehört, sondern sie praktizieren ein Bürgerrecht, was man vielleicht so etwas wie ein Weltbürgerrecht nennen könnte. Das heißt, sie verhalten sich eigentlich alle wie Bürger dieser Welt. Sie verhalten sich so, als ob wir Bürger dieser Welt alle dasselbe Recht hätten, selber zu bestimmen, wo wir leben. Das ist eigentlich das, worum es geht. Und das ist sozusagen der gemeinsame Nenner, der allen eigen ist. Egal, ob es sich um sogenannte Armutsflüchtlinge handelt aus dem Balkan, die eben sich genauso verhalten möchten können wie jeder andere Europäer, nämlich sich frei in Europa bewegen und eine bessere Zukunft suchen und sei es auch nur für ihre Kinder. Das ist dasselbe, was sozusagen auch zutrifft auf die vielen Geflüchteten aus Syrien, Afghanistan, Pakistan, Irak und auch aus anderen Ländern, die die europäischen Außengrenzen überwinden und sich im Prinzip ja auch über Kontinente hinweg bewegen, Jahre ihres Lebens und beanspruchen, das tun zu dürfen und das tun zu können, obwohl ihnen von offizieller Seite dieses Recht, was eigentlich dann ein kosmopolitisches Recht ist, nicht zugestanden wird. Was ihnen zugestanden wird, ist tatsächlich Menschlichkeit. Und dabei geht der Staat eben auch an die Grenzen der Menschlichkeit und dabei bleibt die Menschlichkeit häufig auf der Strecke, aber offiziell gesteht er ihnen durchaus Menschlichkeit zu. Schutz für die wirklich Verfolgten heißt es. Er gesteht ihnen aber eben nicht zu, dass sie selber bestimmen, wo sie hinfliehen, wie sie einreisen sozusagen. Er gesteht ihnen auch die Einreise nicht zu. Die meisten Menschen können nicht legal einreisen. Sie tun es eben irregulär. Und er gesteht sozusagen auch den nicht privilegierten europäischen Bürgern nicht zu, dass sie sich genauso in Europa bewegen können wie andere, wie wir, die privilegiert sind und EU-Bürger sind. Die Leute machen es aber. Und das ist ganz wichtig. Und ich glaube, es ist auch wichtig, da eine Parallele zu sehen. Also wir haben jetzt gerade auch viele Dokus im Fernsehen zu 25 Jahren deutscher Einheit. Und denken wir daran. Also das ist sozusagen das ist jetzt eine historische Situation gewesen mit dem Marsch der Hoffnung durch den Balkan, der syrischen Geflüchtete, aber auch aus anderen Herkunftsstaaten. Und natürlich ist es nicht falsch, die Assoziation zu den Flüchtlingen aus der DDR damals zu ziehen. Denn was stand denn zum Beispiel bei den Menschen, die in Leipzig den Mauerfall herbeidemonstriert haben? Da gab es Transparente, auf denen stand für ein offenes Land mit freien Bürgern. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich glaube, einige von damals, denen war gar nicht klar, was das bedeutet. Dass es natürlich eigentlich überall Menschen auf der Welt dieses Recht beanspruchen. Und zwar nicht nur in Europa. Wir wissen genau, dass es auch in den USA 12 Millionen Illegale gibt. Also die weniger privilegierten Bürger der Amerikas nehmen sich eben auch das Recht, nach Nordamerika einzuwandern, was ihnen nicht zugestanden wird. Und wir wissen auch, dass es auch die DDR-Flüchtlinge damals eben durch Tunnel gekrochen sind und über Zäune geklettert sind und Gitter eingerissen haben und dass dieselben Praktiken quasi praktiziert haben, wie sie Menschen heutzutage auch praktizieren und auch in den ganzen vergangenen Jahren praktizieren, um Grenzen um und in Europa zu überwinden. Und wir wissen, dass auch ein großer Teil der Bürgerinnen und Bürger Osteuropas, bevor sie zur EU gehörten, auch eine illegale Migration praktiziert haben und eigentlich die Freizügigkeit, die sie jetzt in der Europäischen Union genießen, unberechtigterweise schon vorweggenommen haben durch ihre eigene Migrationspraxis. Das heißt, wir können durchaus auch davon ausgehen, und ich finde, es ist sinnvoll, davon zu sprechen oder davon auszugehen, die These aufzustellen, dass wir es mit dem Phänomen haben, dass Menschen sich Rechte nehmen, Rechte praktizieren, die ihnen noch nicht zugestanden werden und damit aber die Vorhut einer neuen Ordnung sein können, in der diese Rechte irgendwann Realität werden. Und die ganze Abschiebepolitik versucht sozusagen auf Gedeih und Verderb, das zu verhindern. Und alles, was sozusagen an neuen Gemeinheiten ersonnen wird, ist natürlich auch eine Ohnmachtsgeste des Staates irgendwo, weil die bisherigen Gemeinheiten nicht ausgereicht haben, um das zu verhindern. Und es ist auch wichtig, sich mal anzuschauen, wie das eigentlich so historisch verlaufen ist. Ja? Also ich habe mal eine Grafik gemacht, die das meiner Meinung nach einigermaßen illustrieren kann. Und zwar, was der Mensch ist, hatten wir schon, was die Bürger aller dieser Welt sind, hatten wir auch. Und zwar halt so, was das Verhältnis eigentlich ist von Abschiebungen und Asylsuchenden. Ja? Jetzt geht diese Statistik nur bis 2013, zu 2014 habe ich die noch nicht eingeführt, zu 15 haben wir die noch nicht, zumindest nicht für das Gesamtjahr. Aber ich glaube, es macht schon so eine Entwicklung deutlich, auch in Bezug auf die Geschichte der Bundesrepublik in den vergangenen 2,5 Jahrzehnten. Ja. Und zwar ist es die Erkenntnis, dass die Politik der Abschiebung und der Abschreckung auf der einen Seite steht und auf der anderen Seite eben so etwas steht, wie die Autonomie der Migration. Was meine ich damit? Grafisch dargestellt. Wir haben hier die grünen Balken, das sind die Asylerstanträge, also nicht die Folgeanträge, nur die Erstanträge. Wir haben die Rückführungen, die freiwilligen, sogenannten freiwilligen Rückführungen, das sind die roten Balken. Da erklären sich Leute bereit, freiwillig auszureisen, um eben keine Wiedereinreisesperre zu bekommen. Ja, also es ist schwierig für die Leute wieder zurückzukommen, weil dann müssen sie ein Visum bekommen, das bekommen sie normalerweise nicht. Aber wenn sie dann freiwillig ausreisen, kriegen sie ein Handgeld und sie haben keine Wiedereinreisesperre über Jahre hinweg und sie kriegen auch keine Abschiebekosten aufgebrummt. Da gab es eine Hochzeit so Mitte, Ende der 90er Jahre, das waren sehr viele Flüchtlinge aus dem Jugoslawienkrieg, die zurückgekehrt sind. Teilweise auch Leute, die natürlich wieder zurück wollten. Es ist ja nicht so, dass alle Leute auch jetzt bei den Syrern, wenn man mit den Syrern spricht, sehr viele sagen eigentlich, sobald Sicherheit in Syrien herrscht, würde ich doch gerne wieder zurück. Die hatten ja dort ein Leben. Und dann haben wir den schwarzen Balken, das sind die Abschiebungen. Und wenn wir jetzt sehen, dass es eine hohe Zahl an Asylanträgen gibt und demgegenüber eine relativ geringe Zahl an Abschiebungen, und diese Abschiebungen betreffen ja nicht nur Asylbewerber, sondern auch illegalisierte Arbeitsmigranten. Wenn wir wissen, dass gleichzeitig die Anerkennungsquote relativ gering ist, im Moment haben wir eine faktische Anerkennungsquote von 48%, die war schon in der Vergangenheit noch geringer, dann wissen wir eigentlich, dann sehen wir hier eigentlich auch schon, dass ein großer Teil der abgelehnten Asylbewerber faktisch nicht abgeschoben wird und nicht abgeschoben werden kann. Wir haben zurzeit ungefähr 130.000 Geduldete in Deutschland, die eigentlich ausreisepflichtig sind und nicht ausreisen. Wir haben in Deutschland ungefähr 500.000 Menschen, die abgelehnte Asylbewerber waren, von denen mittlerweile 80% eine Aufenthaltserlaubnis besitzen. Ja, also es hat ja Bleiberechtsregelungen gegeben, auch immer wieder seit den 80er Jahren, wo erkämpft wurde, dass Leute, die lange hier sind und kein Aufenthaltsrecht hatten, es irgendwann wieder bekommen haben. In dem neuen Aufenthaltsgesetz steht ja auch explizit drin, dass sozusagen die Menschen, dass eine vereinfachte Bleiberechtsregelung geben soll unter bestimmten Bedingungen. Meistens bedeutet das, die Leute haben mitgewirkt bei der Passbeschaffung und sie haben einen Job oder sind gut in der Schule, die Jugendlichen, dass sie ein Aufenthaltsrecht bekommen sollen aufgrund eines Aufenthalts, der eigentlich bis jetzt nicht gestattet war. Das steht im Gesetz drin, dass sozusagen das irgendwo auch anerkannt wird. Das heißt, das Leid der Realität ist eine Realität der Abschiebung. Die andere Realität, die andere Seite, ist aber einfach faktisch, dass sehr viele Menschen eben auch nach Deutschland gekommen sind und bleiben konnten, die von vielen eigentlich weggewünscht wurden. Ja? Dass sehr viele Menschen zu einem Deutschland zu ihrem Zuhause gemacht haben, die eigentlich als unerwünscht galten und die man loswerden wollte. Und dass Deutschland eben auch zu dem Einwanderungsland geworden ist, was es nie sein wollte, weil Menschen eben sich auch dieses Recht genommen haben, Opfer dafür in Kauf genommen haben, aber am Ende hier bleiben konnten. Und da können sich die Sarrazins und die AfDs und die Pegidas auf den Kopf stellen, wie sie wollen. Eine Praxis, wie das funktioniert, ist natürlich das, was häufig, was massiv kritisiert wird von Innenpolitikern. Und das ist die Praxis des Man sagt dazu, ja, also ich lass mal Omari selber sprechen und dann diskutieren wir darüber, ja. Omari ist ein Georgier, der sich ausgegeben hat als ein Iraker. Als ein Iraker, der gesagt hat, als Iraker habe ich hier mehr Chancen. Omari ist Jeside. Wir wissen über die Verfolgung von Jesiden. Omari ist aber eigentlich nicht wegen dieser Verfolgung, er ist schon länger in Deutschland, er ist schon seit 10 Jahren in Deutschland. Omari erklärt, warum er das gemacht hat.
Nach einem Jahr, Ausländeramt hat mich wieder nach Trier geschickt, um eine Sprachanalyse, Sprachtest zu machen, ob ich wirklich aus dem Irak stamme oder nicht. Und der Sprachanalyse ergab sich, dass ich nicht aus dem Irak stamme. Ich könnte stammen aus Türkei oder aus Syrien, aber auf keinen Fall aus Irak. Nicht jedermann, wer lügt und kommt nach Deutschland, hat in Gedanken etwas zu klauen oder etwas zu Schlechtes zu machen. Wenn ich erzähle, dass ich hatte kein Leben, ich habe Hunger gehabt, keine Arbeit. Das alles hilft nicht. Man muss unbedingt eine politische Verfolgung haben, um zu anerkannt zu werden. Ich habe gelogen, weil ich wusste, dass aus dem Irak ich werde mehrere Chancen haben als aus Georgien. Man kann auf Lüge auch Glück beschaffen, wenn man weiß, dass man in dem Land abgeschoben wird, wo man nichts anfangen kann. Dann ich denke, dass man besser, wenn man lügt.
Die beste Zeit in Deutschland, sagt Omari, war sein Job bei McDonald's. Nach 10 Jahren sollte Omari abgeschoben werden. Ich weiß nicht, ob er noch hier ist. Er war eine Zeit lang untergetaucht, ist dann wieder in Trier aufgetaucht, hat nochmal versucht, mit einem Anwalt ein Bleiberecht zu erwirken. Zuletzt hatte ich keinen Kontakt mehr mit ihm, also der Kontakt ist ein paar Monate her. Demonstrationen zu organisieren gegen Abschiebung ist gut und notwendig und jedes Mal eigentlich ein Wunder, zu welcher Solidarität Menschen bei so etwas imstande sind. Aber es ist natürlich aufwendiger, als einen anderen Namen anzugeben, als keinen Pass vorzuweisen, als seine Identität als politische Waffe einzusetzen, um ein Recht auf einen Ort zu erhalten, was einem nicht zugestanden wird. Auch wenn das lediglich passiver Widerstand ist, der mit massiver Entrechtung der Betroffenen einhergeht. Es ist eigentlich so eine der häufigsten Formen des verdeckten Widerstands, den die Betroffenen selber leisten, um nicht abgeschoben zu werden. Und dieser Schutz der Informationen über die eigene Identität ist eigentlich auch nichts anderes als eine Reaktion auf die Politik der Bundesrepublik, sogenannte sichere Drittstaaten zu definieren vor 20 Jahren. Denn was heißt das? Wenn ein Flüchtling nach Deutschland gekommen ist über den Landweg und er hat einen Passstempel, wo drin steht, er war schon vorher in einem anderen Land oder er ist registriert worden, dann wird er hin zurückgeschickt. Das heißt, diese Praxis hat damit zugenommen, nachdem in den 90er Jahren sichere Drittstaaten definiert wurden. In den 70er Jahren konnten noch ein Großteil der Geflüchteten legal nach Deutschland kommen und legte auch Pässe vor. Je mehr das sozusagen verunmöglicht wurde, desto mehr haben die Leute eben ihre Reisespuren verwischt, desto mehr haben die Leute sich entschieden, auch eben dann erstmal ohne Pass hier anzukommen, um vor einer Abschiebung geschützt zu sein. Aus Sicht des Staates handelt es sich dabei natürlich um Asylmissbrauch. Und die Behörden beklagen regelmäßig, dass das der häufigste Grund ist, weshalb Abschiebungen scheitern. Der neue Gesetzentwurf will das nun endgültig kriminalisieren. Also auch hier sieht das Gesetz vor, das Aufenthaltsgesetz, was schon beschlossen ist, dass dort noch strenger vorgegangen wird und noch eher Abschiebehaft verhängt wird, wenn Leute bei ihrer Identitätsklärung nicht mitwirken. Ich habe das ja eben schon erklärt. Es gibt aber junge politisch aktive Migranten, die offen dafür eintreten, dass es ihr gutes Recht ist, um eben ihr Recht auf einen Ort durchzusetzen, um ihre Abschiebung zu verhindern, indem sie eben versuchen zumindest, so lange hier zu bleiben, bis sie integriert genug sind, um sich dann auch einen Pass zu besorgen, um dann vielleicht doch ein Bleiberecht erhalten zu können. Eine davon ist Nuriana. Nuriana ist in der Organisation Jugendliche ohne Grenzen aktiv. Sie ist vor 12 Jahren mit ihrer Familie vor dem Tschetschenienkrieg nach Deutschland geflohen. Sie wurden nicht anerkannt, sie sind aber geblieben. Nuriana lebte mit einer Duldung und man hat ihr sogar die Asylbewerberleistung gekürzt, weil sie nicht bei der Passmitbewirkung mitgemacht hat. Nuriana erzählt, wie sie das sieht.
Weil die Ausländerbehörde behauptet, dass ich der Ausländerbehörde nicht helfe, mich selber abzuschieben. Das bedeutet, ich muss zum Beispiel einen Pass vorlegen, ich muss bei der Botschaft vorsprechen, solche Sachen halt. Warum soll ich der Behörde helfen, mich abzuschieben? Warum bin ich denn hergekommen, um denen zu helfen, um zurückzugehen? Nein, ich bin hergekommen, weil ich Schutz brauche.
Viele Leute wie junge Leute wie Nuriana schaffen es am Ende doch in Deutschland zu bleiben. Viele aber nicht. Und die neuen Verschärfungen gesetzlicher Seite zielen eben darauf auch hin, de facto Einwanderer wieder aus dem Land zu schaffen. Das können Leute aus dem Kosovo sein, das können Leute aus der Türkei sein oder Libanon, Kurden, das können Geflüchtete aus Tschetschenien sein oder dem Irak oder Afghanistan. Das können auch junge Männer und Frauen aus den westafrikanischen Staaten sein, denen man ihre Fluchtgeschichte auch nicht abnimmt und die eben kein politisches Asyl erhalten und auch kein kleines Asyl nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Ob und wie dieses Bleiberecht tatsächlich zum Zuge kommen wird oder ob und wie die Abschiebung verhindert werden können, das wird tatsächlich eine strategische Frage sein in den nächsten Jahren und tatsächlich wird das auch ein Punkt sein, in dem neue Kämpfe sich entfachen müssen, wenn wir es ernst meinen mit so etwas wie einem kosmopolitischen Bewusstsein und mit sowas wie einer Willkommenskultur. Das heißt, dieser Kampf gegen Abschiebung ist immer auch ein Kampf um Rechte und es ist immer auch ein Kampf um Rechte, die Menschen sich schon genommen haben und wo es darum geht, dass die auch offiziell anerkannt werden. Und es sind Rechte, die auch an den EU-Außengrenzen praktiziert werden. Und ich habe, als ich auf Lesbos war, das ist die griechische Insel gegenüber der Türkei, wo auch in diesem Jahr wieder unglaublich viele Leute gestrandet sind, da gab es ein No-Border-Camp und da wurden die Leute eingepfercht in eine Lagerhalle, so lange, bis die Nächsten kamen, dann wurden sie rausgelassen mit der Aufforderung, doch bitte Griechenland innerhalb von 30 Tagen zu verlassen. Und es gab Proteste vor diesem Lager und ich fand interessant, was die Leute dort gerufen haben. Und es war halt ein ganz bestimmtes Wort. Azadi ist Farsi, spricht man in Afghanistan, spricht man im Iran und heißt Freiheit. Und die Leute, die in dieser Lagerhalle, in diesem Abschiebegefängnis eingepfercht waren, haben Freiheit gesagt. Es gab noch einen anderen Slogan, den fand ich auch toll, der hieß: We don't want bread, we want freedom. Ich finde es ganz wichtig, sozusagen bei der Kritik an Abschiebungen, bei dem Kampf gegen Abschiebungen, auch auszugehen von diesem Aspekt der Freiheit. Und das halt durchaus auch als ein Kampf um Freiheit zu begreifen, den auch die Menschen selber führen, indem sie sich Freiheiten nehmen, Freizügigkeitsrechte nehmen, die ihnen nicht zugestanden werden, um überhaupt erstmal hier anzukommen. Und ich finde es wichtig, darauf aufzubauen, dass eben auch Kämpfe von Geflüchteten stattfinden, die um ihre Rechte hier in Deutschland kämpfen. Ich habe die Lampedusas eben angesprochen. Es darf nicht in Vergessenheit geraten, dass gerade in den vergangenen Jahren ausgehend von Geflüchteten aus Bayern, iranische Geflüchtete waren das vor allem, Refugee-Protestmärsche stattgefunden haben durch die Republik, durch Bayern bis nach Berlin. Es hat dort, man hat mit der Böhmer gesprochen, also mit der Integrationsbeauftragten des Bundes. Das war vor einigen Jahren noch gar nicht denkbar gewesen. Es hat gewisse Erleichterungen gegeben, zum Beispiel auch in Bayern. Es hat eine Lockerung der Residenzpflicht gegeben, die jetzt sozusagen wieder verschärft werden soll, die eigentlich nur zustande gekommen sind, weil die Leute selber bereit waren, massiv dafür zu kämpfen, in Hungerstreik getreten sind, sich zum Teil eben die Lücken zugenäht haben, wie diese beiden Geflüchteten. Ich finde, entscheidend dabei war, dass sie sozusagen sich nicht auf Mitgefühl verlassen haben, sondern sich als Bürger dieser Welt verhalten haben, die natürlich den Anspruch haben, selber über Dinge zu entscheiden, die ihr Leben betreffen und nicht nur Mitgefühl zu empfangen. Ich finde es auch ganz wichtig, das klar zu machen, auch gerade in Bezug auf die Äußerung von Innenminister de Maizière gestern, der da meinte, die Leute sollen auch nur Dankbarkeit zeigen und dann die Prügeleien, die zu verurteilen sind, in Flüchtlingsunterkünften in einen Topf geschmissen hat mit den Protesten, die sich jetzt auch schon wieder artikulieren, was die Unterbringungsbedingungen angeht. Hey, die Leute hatten auch vorher ein Leben, ja? Also die haben nicht alle in Löchern gelebt, ja? Und natürlich haben die auch als Menschen vielleicht kann man sagen, wieso, das Menschenrecht ist gewahrt, die Grundbedürfnisse sind gedeckt, die Leute krepieren nicht, das war's. Aber nein, die haben sozusagen als Bürger diese Welt auch noch einen Anspruch in ihr Leben. Und es ist natürlich legitim, wenn sie mehr Ansprüche haben, als nur das, was ihnen sozusagen als absolutes Minimum zugestanden wird. Und ich glaube, das ist auch die Art und Weise, wie wir uns gegenübertreten müssen. Also auch um wegzukommen vor diesem Paternalismus, ja, uns gegenüberzutreten als Bürger dieser Welt, die wir alle sind. Und manche sind tatsächlich, haben das Glück, in den Wohlfahrtsstaaten des Westens oder des Nordens zu leben, und andere haben das Problem, in Krisenregionen zu leben und unterschiedliche Gründe, diese Krisenregion zu verlassen. Aber nichtsdestotrotz sind das Bürger dieser Welt mit genau demselben Anspruch ans Leben. Und ich finde, also sehr plakativ hat das Arash auf den Punkt gebracht. Arash ist der Mann in der Mitte, der dort gerade spricht, der hier fotografiert ist, während einer Situation, wo die Leute von Brandenburger Tor nach dem Protestmarsch durch Deutschland angelangt sind, um halt in den Bundestag zu gehen und dort halt ihre Forderungen loszuwerden. Und Arash Dosthussein ist einer dieser Aktivisten und er bringt, glaube ich, so diese Philosophie in einem ganz kurzen Satz sehr prägnant zum Ausdruck.
Ich glaube, dass Grenzen dafür gemacht sind, dass die Menschen sie überwinden. Einfach gesagt, es leben viele Milliarden Menschen auf der Welt. Wer ist gefragt worden, dass wir überhaupt diese Grenzen haben wollen?
Wie können wir also diese Institution Abschiebung überwinden und wie können wir einen Diskurs entfachen in Zeiten, in denen sie zunehmen soll, der in der Lage wäre, tatsächlich davon wegzukommen und tatsächlich auch von diesem Wahnsinn wegzukommen, dass sozusagen in den letzten 25 Jahren mit dem Siegeszug der Freiheit, sozusagen dem Fall der Mauer, dem Fall des Eisernen Vorhangs, der Erweiterung der Europäischen Union, der Durchsetzung europäischer Freizügigkeit, dass wir gleichzeitig parallel erleben, dass sozusagen immer mehr Grenzen hochgezogen werden, immer mehr Zäune gebaut werden, immer massivere Abschottungspolitiken stattfinden, wir immer mehr Tote zu beklagen haben im Mittelmeer. Wie können wir das alles verhindern? Plus natürlich, dass Menschen weiterhin aus Deutschland entwurzelter werden, die schon längst hier zu Hause sind. Wie können wir das überwinden? Ich denke, es ist wichtig, von einer Haltung auszugehen, die davon ausgeht, dass auch die Abschiebepolitik eigentlich eine Politik der Schwäche ist. Und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Ich habe das einerseits deutlich gemacht in Bezug auf die Verhältnisse in Deutschland. Ich finde es aber auch wichtig, sich deutlich zu machen, dass auch diese Abschreckungspolitik im Mittelmeer das, was sie eigentlich verhindern soll, nicht verhindert. Wir haben dieses, und es ist nicht zynisch, darauf hinzuweisen, ja, versteht mich bitte nicht falsch, wenn ich jetzt mit diesen Zahlen hantiere, ja, aber wir haben im vergangenen Jahr etwa 3000 Menschen, die im Mittelmeer ertrunken sind, und jeder Einzelne ist zu viel. Wir haben die Bilder von Eilern im Kopf, und ich brauche gar nicht darüber zu sprechen, das zerreißt einem das Herz. Wir haben ungefähr 3000 Ertrunkene gehabt im Mittelmeer im vergangenen Jahr. Wir haben aber über 200.000 Menschen, die diese Überfahrt geschafft haben. Und das ist die reale Chance, die diesen Menschen bewusst ist. Und genau deswegen machen sie es. Und genau deswegen werden sie es auch weiterhin machen. Und ich glaube auch, dass trotz der Verschärfung bei den Gesetzen jetzt, die auf mehr Abschiebungen zielen, es trotzdem immer wieder Punkte geben wird, wo Löcher in dieses Regime gerissen werden. Und wir wissen jetzt noch nicht, wo das nächste Loch auftauchen wird. Und ich glaube, das ist eigentlich der Ausgangspunkt, von dem aus wir eine Kritik der Abschiebung formulieren sollten, wo wir sozusagen auch von einem, also uns nicht nur sozusagen an der Kritik abarbeiten, eine Kritik der Inhumanität, der Unmenschlichkeit, die dort stattfindet, sondern sozusagen auch aus einer Position der Stärke heraus argumentieren sollen, um die Unsinnigkeit der Abschiebepolitik klarzumachen, auch in ihren eigenen Kategorien. Also ich prophezeie sozusagen, dass selbst die Leute, die sich versprechen, dadurch die Sache besser unter Kontrolle zu bekommen, es nicht schaffen werden. Und gerade haben wir natürlich eine unglaublich hohe Zahl, also oder was heißt unglaublich, eine sehr viel höhere Zahl an Geflüchteten, die nach Deutschland gekommen sind, die diese Möglichkeit quasi auch erkämpft haben, als in der Vergangenheit. Und die Reaktion des Staates ist natürlich der Versuch, wieder diesen Kontrollverlust auszugleichen und diese Kontrolle wiederzugewinnen. Ich sage halt nur, wir müssen auch jetzt schon eigentlich uns darauf einstellen, dass in Zukunft wir mit mehr Vielfalt klarkommen müssen, dass wir sozusagen als lernendes System agieren müssen, wie wir das organisieren und uns eben nicht darauf verlassen sollten, dass diese Abschiebepolitik tatsächlich das Ziel erreichen wird, was sie erreichen wird. Und dass das auch eine Position der Stärke ist, aus der wir heraus die Abschiebepolitik kritisieren sollten. Und dass wir uns nicht eben nur darauf verlassen sollten, die Inhumanität zu kritisieren. Und ich finde, es ist auch durchaus, ich sag mal, sinnvoll, dabei ein historisches Bewusstsein zu haben. Weil häufig kommt der Einwand, Abschiebung hat es schon immer gegeben, kann man nicht überwinden. Ich habe gerade schon deutlich gemacht, dass zum Beispiel die Institution der Abschiebeeinrichtung es gar nicht immer gegeben hat. Das ist etwas, was sozusagen nach dem Mauerfall erst entstanden ist und seitdem sich in Europa ausgebreitet hat. Die Geschichte der Abschiebung zeigt auch, dass es immer wieder möglich war, grundsätzlich auf die Abschiebung von Menschen zu verzichten. Auf Deutschland bezogen zum Beispiel wissen wir, dass es den deutschen Nationalstaat nicht immer gegeben hat. Ja? Es hat sozusagen deutsche Lande gegeben. Und es war damals, also vor einigen Jahrhunderten, Usus, Deutsche von einer deutschen Stadt in eine andere deutsche Stadt abzuschieben. Ich habe mal eine Geschichte recherchiert von einer Frau, einer Hausiererin in Köln, die wurde viermal der Stadt Köln verwiesen, in der sie geboren wurde. Und sie ist viermal wiedergekommen. Also diese Dynamiken, die hat es damals schon gegeben, aber es hat damals historisch gesehen sozusagen etwas gegeben, was für uns heute undenkbar ist, nämlich dass Deutsche innerhalb Deutschlands abgeschoben werden. Das ist sozusagen ad acta gelegt worden mit der Etablierung des Nationalstaats. Seitdem haben wir das Phänomen, dass wir sozusagen entscheiden, wer abgeschoben werden kann anhand der Trennungslinie Inländer-Ausländer. Nun ist es aber auch so, dass auch bei Ausländern ist ja nicht so, dass alle abgeschoben werden können. Ja. Also Niederländer zum Beispiel konnten vor 100 Jahren abgeschoben werden oder Italiener konnten vor 100 Jahren abgeschoben werden aus Deutschland. Das findet mittlerweile nicht mehr statt. Ja, wir haben sozusagen im Zuge der europäischen Einigung bestimmte Formen von Abschiebungen, die historisch früher möglich waren, einfach komplett ad acta gelegt. Die finden nur noch in Einzelfällen statt, wenn es halt um schwere Straftaten geht. Und auch da ist es immer zweifelhaft, ob das immer so sinnvoll ist. Ja? Also wenn zum Beispiel ein italienischer Verurteilter, der wegen wiederholtem Kindesmissbrauch verurteilt wurde, nach Italien abgeschoben wird, mit der Begründung sozusagen die Opfer zu schützen, was ich nachvollziehbar finde, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es natürlich die Frage, ob man den Leuten in Italien so viel so einen Gefallen damit tut, wenn seine Historie dort gar nicht bekannt ist. Ja? Hier weiß man wenigstens irgendwie, wer das ist. Und die Behörden können den immer noch im Blick behalten. Also das sind sozusagen die Einzelfälle, in denen das im europäischen Rahmen noch stattfindet. Aber ansonsten haben wir das ad acta gelegt. Gleichzeitig haben wir natürlich auch einen Prozess in den letzten 20 Jahren erlebt, wo wir selber Zeugen eines historischen Experiments waren. Ja? Also wir haben es vielleicht vergessen. Also vor 20 Jahren gehörten Osteuropäer zu den am meisten abgeschobenen Gruppen in Deutschland. Ja? 1994 wurden 14.000 Menschen alleine nach Rumänien abgeschoben. 14.000. Das ist sozusagen die Abschiebezahl des gesamten Jahres 2014. Über 3.000 Menschen wurden damals nach Bulgarien in einem Jahr abgeschoben. Polen gehörten zeitweise zu den Leuten, die zu der größten Gruppe in deutschen Abschiebegefängnissen. Das alles hat sich sozusagen heutzutage erledigt durch die Erweiterung der Europäischen Union und der Erweiterung der europäischen Freizügigkeit. Das heißt, dieser Verzicht auf Abschiebung funktioniert in einem Raum, in dem mittlerweile 500.000 Menschen leben. So viele Menschen leben in der Europäischen Union. Und natürlich entstehen manchmal soziale Probleme dadurch. Ich finde aber, die sind begrenzt, wenn man genau hinschaut. Und man kann die auch anders lösen, als immer nur darauf zu vertrauen, wir schmeißen die Leute raus, wenn die Probleme machen. Und diese Erweiterung der Freizügigkeit funktioniert in einem Raum, in dem 500.000 Menschen lebt, ohne dass dadurch irgendwie das Gemeinwesen zusammengebrochen wäre. Weil das ist ja sozusagen immer die Drohung, die dabei steht. Wenn wir das auf dieses Instrument verzichten, und wir wissen ja, dass wir das nicht immer durchsetzen können, aber wenn wir darauf verzichten, dann verzichten wir auch auf die Drohgebärde, die damit einhergeht, dann verzichten wir auf die symbolische Handlung und dann verzichten wir sozusagen auf die Abschreckungseffekte, die Abschiebepolitik hat, und dann werden wir überrannt. Ich bin dafür, aus der historischen Erfahrung zu lernen, dass zumindest in Europa nicht so war. Und ich kann mich erinnern, dass in den letzten 20 Jahren mir immer wieder Angst gemacht wurde, vor wem wir alles überrannt werden. Also seitdem die Mauer gefallen ist, und irgendwie hatte dieser politische Diskurs mit meiner Lebensrealität nichts zu tun. Ja, also ich wurde nie von irgendjemandem überrannt. Ja, auch jetzt nicht. Wir haben zwar geschätzt 800.000 neue Geflüchtete in diesem Jahr in Deutschland, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass sich jetzt mein Alltag irgendwie so gravierend verändert hätte. So, ja? Nichtsdestotrotz wird es in Zukunft sicherlich zu neuen Herausforderungen führen, und man muss tatsächlich sich überlegen, wie man eine Antwort formuliert, die die Bedenken ernst nimmt, aber sich überlegt, wie können wir sozusagen aus diesem Wahnsinn immer martialischer zu versuchen abzuschieben und abzuschrecken im Mittelmeer, wie können wir da rauskommen und gleichzeitig aber das Gemeinwesen so zu organisieren, dass man trotzdem halt mit einer freieren Fluktuation klarkommt, dass es funktioniert. Und das Ziel kann natürlich immer nur sein, dass Leute aus dem Status herauskommen, in dem sie abschiebbar sind. Ja? So wie es die osteuropäischen Bürgerinnen und Bürger sind, die früher abschiebbar waren und es heute einfach nicht mehr sind und sich nicht mehr auf Menschlichkeit verlassen müssen und auf Solidarität ihrer Nachbarn. Ja? Das heißt, wir müssen schauen, wie wir neue Freizügigkeitsrechte schaffen. Ja? Freizügigkeitsrechte für Geflüchtete, dass legale Flucht möglich ist, aber Freizügigkeitsrechte auch für Menschen, die durchaus eben aus wirtschaftlichen Gründen flüchten. Und zwar innerhalb Europas, aber auch von außerhalb Europa. Um das, was schon praktiziert wird, und das muss immer das zentrale Argument sein, die Leute praktizieren es ohnehin schon, sie machen es schon, um das sozusagen anzuerkennen als Praxis und in ein legales Recht zu überführen. Und wir müssen uns auch bewusst sein, dass das eigentlich eine kosmopolitische Haltung erfordert und auch eine kosmopolitische Aufgabe ist, weil es ist etwas, was im Rahmen der Globalisierung stattfindet. Es ist sozusagen ein globales Phänomen. Wir haben das Phänomen in Asien, wir haben das Phänomen in Nordamerika, wir haben das Phänomen auch in Saudi-Arabien. Ja? Also wir haben sozusagen die alten regionalen Despoten sind ersetzt worden durch die globalen Despoten. Ja? Die USA, die EU, Australien, die auch massiv abschieben, Russland oder eben Saudi-Arabien, ein menschenverachtendes Regime, das aber von der Bundesrepublik Grenzsicherungstechnik in Milliardenhöhe geliefert bekommt. Und das auch Menschen illegalisiert und versucht eben daran zu hindern, Rechte zu erwerben als Migranten und auch überhaupt legalisiert reinzukommen. Das heißt, eigentlich müssen wir auch ein bisschen davon wegkommen, sozusagen immer nur ans Mitgefühl zu appellieren, weil ich glaube, dass es Grenzen hat. Die Regierenden wissen, was sie Familien antun, wenn sie sie hier aus Deutschland fortschicken, obwohl sie schon hier zu Hause sind. Die Regierenden wissen, was sie Menschen antun, wenn sie sie im Mittelmeer ertrinken lassen. Das hat bis jetzt aber noch nicht dazu geführt, dass sie davon ablassen. Also finde ich, muss es auch eine Strategie sein, anders zu argumentieren. Anders zu argumentieren heißt, dass man sozusagen ihnen auch ihre eigene Ohnmacht vor Augen führt, die Absurdität des Ganzen, die Sinnlosigkeit des Ganzen und auch im Grunde genommen das aufnimmt, was auch gerade passiert, auch mit der Marsch der Hoffnung, dass sozusagen die Zukunft denen gehört, die sich jetzt schon das Recht auf Freizügigkeit nehmen, was ihnen nicht zugestanden wird. Und das ist tatsächlich eine Form von Kosmopolitismus, die auch noch wenig anerkannt wird. Also ich finde es auch wichtig, dass wir in diesem Zusammenhang auch anfangen, über Kosmopolitismus zu sprechen, und zwar anders, als es sonst immer verstanden wird. Ja? So der Kosmopolitismus des Jetsets, die Leute, die reich sind und sich hier leisten können, in allen Kontinenten irgendwie ihre Villa zu haben. So die Heidi Klums und Jobs dieser Welt. Nein, die wirklichen Kosmopoliten sind eigentlich die, die unglaubliche Opfer auf sich nehmen, um über Kontinente hinweg Grenzen zu überwinden. Und darin besteht Kosmopolitismus, dass Rechte praktiziert, gefordert und geschaffen werden, die dann eben über nationale Grenzen hinweg gelten, Freizügigkeitsrechte, auch für die Nichtprivilegierten. Und das sind Rechte, die für Menschen eben überall auf der Welt von praktischer Bedeutung sind. Und überall auf der Welt finden solche Auseinandersetzungen gerade statt. Und es ist für jeden Menschen ein wichtiges Recht, über seinen Ort, an dem er lebt, auch entscheiden zu können, mitentscheiden zu können. Und die weltweite Institutionalisierung eines solchen kosmopolitischen Rechts muss eigentlich eine Zielmarke sein für die Weiterentwicklung unserer Demokratie in diesem 21. Jahrhundert. Ich danke euch vielmals für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ich euch nicht zu viele Informationen und Anregungen geliefert habe. Ich weiß, es war einiges, aber ich danke euch, dass ihr so konzentriert dabei wart. Und ich freue mich auf Fragen, Kritik, Diskussionsbeiträge. Vielen Dank.
Also herzlichen Dank auch nochmal von unserer Seite. Damit ist die Diskussionsrunde eröffnet. Wer eine Frage hat oder noch ein Statement geben möchte, wir sind alle hier sicherlich noch im Raum, auch die Kolleginnen vom Flüchtlingsrat. Und damit ist die Runde geöffnet. Wenn es ein Handzeichen gibt, komme ich auch direkt mit Mikrofon angezischt.
Also eine Frage genau dazu, was du am Ende jetzt erzählt hast, dass man quasi bei Politikern und Politikerinnen vielleicht nicht auf Mitgefühl oder Einfühlungsvermögen setzen kann, sondern irgendwie andere Argumente braucht. Und hier quasi so diese Sache, dass das, was die eh schon machen, zu legalisieren, finde ich gut. Die Frage ist immer, wie bringt man das denn denen nahe? Also es gibt ja viele Möglichkeiten, Veranstaltungen wie diese hier, Demonstrationen, Petitionen, keine Ahnung, aber ist das dann der Weg, dass das irgendwie auch in die Köpfe der Politikerinnen und Politiker reinkommt, oder gibt es da vielleicht noch einen besseren Weg? Also ich glaube, selbst Forderungen, die bisher immer schon kamen, die kommen irgendwie nicht gut an oder werden zumindest nicht aufgenommen, weil es am Ende noch andere Mechanismen gibt, die da irgendwie greifen, sei es kapitalistische Interessen oder anderes so.
Ja, ich denke, wir müssen halt auch es schaffen, den Diskurs zu verschieben. Und ich meine, das ist halt im Moment, wird versucht, wieder diesen Diskurs wegzubekommen von dieser Marsch der Hoffnung ausging, wieder rüber zu kriegen, halt irgendwie zu so einem Diskurs der Angst, auf dem dann aufsetzend irgendwie restriktivere Maßnahmen begründet werden können. Aber ich finde es ganz wichtig, halt diese Botschaft weiterzutragen, die wir jetzt auch wieder gesehen haben in diesem Jahr, halt in den letzten Wochen, in den letzten zwei Monaten, dass sie ja eigentlich komplett gescheitert sind. Ja, also ich meine, dieses Dublin-System ist zusammengebrochen. Anfang des Jahres haben wir halt irgendwie so 10.000 Leute gehabt, die auf einmal organisiert aus dem Kosovo nach Deutschland und Österreich und andere Länder gekommen sind, ja, was keiner so erwartet hat. Also man kann sozusagen auch die Frage stellen, wie lange glaubt man, dass man eigentlich diesen Europäern noch die europäische Freizügigkeit vorenthalten kann? Die stehen vielleicht im Mix wieder auf der Matte. Vielleicht lassen wir uns irgendwie was einfallen, was irgendwie sinnvoller, humaner, aber auch irgendwie gerechter ist und einfach auch Rechnung trägt der Tatsache, dass Menschen sich eben auch Rechte nehmen, wenn sie gute Gründe dazu haben und irgendwo, da wo sie sind, keine Perspektive mehr sehen. Und auch die Geschichte halt natürlich, irgendwie die europäischen Außengrenzen und die Flucht und die Einreisewege, also auch da muss man halt natürlich fragen, irgendwie, alright, wie lange wollt ihr eigentlich dem Ertrinken noch zusehen? Ist klar. Aber es gibt solche Aktionen ja schon, ja. Es gibt sozusagen die Aktionen der Marsch der Toten zum Beispiel, jetzt in Berlin auf dem Reichstag und so, ne? Also ich glaube, das ist schon im Bewusstsein mittlerweile. Und die Antwort lautet dann halt, ja, wir bekämpfen jetzt die Schlepper, ja. Und ich würde halt einfach sagen, ja, die Toten sind die eine Sache und das ist schlimm und ich will nicht zynisch erscheinen, aber die Leute, die es geschafft haben, sind viel, 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 viel mehr. Und zwar, obwohl ihr sie ertrinken lasst. Und es wird auch weiterhin so sein. Also irgendwie werden wir nicht umhinkommen, uns was Schlaueres einfallen zu lassen und dann besser jetzt als irgendwie übermorgen. Also so, das ist sozusagen die Richtung, in die ich gehen möchte halt.
Ja, vielleicht eher eine Anmerkung als eine Frage. Was ich mir jetzt mir aufgefallen ist, du hast ja irgendwie Beiträge gehabt so von verschiedenen geflüchteten Menschen. So, das finde ich eigentlich ein total guter Ansatz, dass man irgendwie versucht, auf die Bedürfnisse der Menschen irgendwie einzugehen. Weil ich glaube, das ist so ein Kernproblem in der Diskussion, dass oft über die Leute geredet wird, aber irgendwie selten mit den Leuten. Und also dort hat er mir jetzt irgendwie anerkannt durch die durch das faktische Auflösen von Dublin für Leute aus Syrien, sodass irgendwie das ganze System irgendwie nicht mehr ganz tragfähig ist, aber irgendwie den Leuten wirklich zuzuhören und irgendwie zu schauen, okay, wo wollen die eigentlich hin, so, ne? Und irgendwie haben die Verwandte irgendwo und Strukturen, die sie schon nutzen können. Ich glaube, das ist so die irgendwie ein Weg, sodass es nicht nur die, keine Ahnung, sich PolitikerInnen überlegen, so, ah, okay, wie können wir das Problem lösen, so, sondern dass irgendwie Leute den zuhört so und fragt, okay, was sind eigentlich deren, was wollen die eigentlich gerade so, und dass man wegkommt von dem Diskurs irgendwie über die Leute, mit den Leuten so. Hm. Ja. Deswegen finde ich es voll gut, dass du irgendwie mit den Leuten quatschst und irgendwie zu denen hingehst und die irgendwie interviewst und filmst und guckst, so, was wollen die eigentlich so in Kosovo, wie sieht die Situation da gerade aus und warum sind eigentlich die Regeln, die wir gerade haben, total absurd. Ja.
Wie gesagt, einige Interviews habe ich geführt, die anderen hat der Ralf geführt. Den muss ich immer wieder nochmal auch anführen, weil der natürlich nicht dabei ist. Aber ja, es ist richtig. Und ich glaube auch bei dem, was ich jetzt gesagt habe, klar, es ist total wichtig, halt das zusammenzumachen. Ne? Und es ist, also die Geflüchtetenproteste, die in den letzten Jahren stattgefunden haben, hatten, glaube ich, auch deswegen so eine Entschlossenheit, weil es dann die Leute selber waren. Klar waren es auch Leute, die schon vorher politisch aktiv waren, in ihrem Herkunftsland. Es ist auch nicht jeder irgendwie dafür geeignet, aber ich glaube, das ist irgendwie vielleicht auch nur eine Frage der Zeit, bis wir irgendwann Leute haben, die tatsächlich nochmal massiv irgendwie in die Öffentlichkeit treten. In Dortmund gab es zum Beispiel syrische Geflüchtete, die halt auch dort demonstriert haben, vom Stadttheater oder vom Rathaus, glaube ich. Auch friedlich und wo es halt auch um die Unterbringungsbedingungen ging und halt um die Warterei halt so, dass sie jetzt wissen wollen, irgendwie, ob sie bleiben können. Es gab auch Dublin-Fälle darunter so, ne? Und was auch eine Sympathie gab so, ne? Also es gab schon eine Solidarität auch dazu, ne? Also jetzt natürlich nicht in der ganzen Stadt, aber es gab dann auch Bürger, die sich dann damit solidarisch erklärt haben, ne? Und ich fand ganz interessant, was halt einer der Leute, die dabei teilgenommen haben, von den syrischen Geflüchteten gesagt hat. Weil es ist halt immer so der Vorwurf, das sind ja Leute aus muslimischen Ländern, aus Diktaturen, die halt eigentlich, die halt nicht demokratisch drauf sind oder mit Demokratie nichts anfangen können, das kann man denen nicht beibringen. Und er meinte halt so, ja, aber hallo, aber wenn wir halt irgendwie aus Syrien raus sind, was eine Diktatur ist, wo die Demokratie nicht möglich war, und hier sind, wo wir das praktizieren können, dann sind wir durchaus so demokratiefähig halt so, ne, und uns in der Öffentlichkeit zu artikulieren. Und unsere Rechte einzufordern und das auch gewaltfrei zu tun und so. Ne? Also das ist sozusagen das, was er gesagt hat. So, ne? Und das ist auch nochmal sozusagen so ein Punkt, wo Leute raustreten können und ja, im Prinzip sich demokratisch verhalten können, also demokratische Rechte praktizieren können, die ihnen eigentlich nicht zugestanden werden. Ne? Zugestanden wird, denen halt irgendwie im Asylbewerberheim zu bleiben, zu warten, bis sie ihren Bescheid bekommen, zufrieden zu sein, wenn sie da irgendwie nach 2 Jahren immer noch sind, obwohl es unerträglich ist. Und wenn sie dann eine Ablohnung bekommen, bitteschön, irgendwie wieder zu gehen halt. Ne? Und das wird durchbrochen halt durch diese Initiativen. Und die Frage ist sozusagen, wie man das vermehren kann, damit tatsächlich auch mal so ein Diskurs in der Gesellschaft stärker stattfindet. Ne? Und die Politik damit auch konfrontiert ist. Also das kann man nicht, also das können sozusagen nicht nur die Alteingesessenen machen, klar. Das kann man nur zusammen machen.
Ich finde an der Stelle nochmal ganz interessant, wir hatten es ja eingangs erwähnt, Positivpreis hat die Initiative Yalla Connect bekommen, die schlichtweg als Engagierte in Jena saßen, über die Missstände in Eisenberg immer mehr mitbekommen hatten in der Erstaufnahme. Und bevor sie aber in so einen karitativen, wohltuenden Modus gefallen sind, um den armen, zu uns gekommenen Menschen zu helfen, haben sie sich erstmal über ihre eigenen Privilegien, haben sie sich erstmal vergewissert und gemerkt, okay, also wir können ja irgendwie morgen spontan auch nach Spanien fahren, dort mal Urlaub machen. Wir können uns frei bewegen, wir sind nicht verfolgt. Und auch über die Privilegien innerhalb dieses Systems. Und haben dadurch auch einen anderen Begriff gefunden für die Menschen, die sie dann begegnen, die mit den Fluchthintergrund haben. Und ich fand es vorhin schön, ich meine, ich mag den Bürgerbegriff persönlich jetzt nicht so, aber sich mal klar zu werden, dass es Menschen sind, die ähnliche Bedürfnisse haben, aber trotzdem reden wir immer so in Gruppen, wir und die Flüchtlinge. Und das gipfelt dann schon in sowas wie Lothar de Maizière, der zur Rettungsaktion Mare Nostrum von der italienischen Militär- und Küstenwache, was immerhin 180.000 Menschen das Leben gerettet hat, 180.000 Menschen aus Seenot befreit hat, sagte, dass das doch eine Brücke nach Europa sei und ja schließlich ein Anreizsystem für andere noch zu kommen. Wenn man es mal genau nimmt, diese Aussage, dann muss man sagen, dass er ja dafür war, diese Brücke wegzureißen, also die Menschen lieber ertrinken zu lassen. Das kann, wenn er etwas reflektierter wäre in diesem privilegierten Status, in dem er sich befindet, eigentlich nicht sein Ernst sein. Das heißt, ich finde es wichtig, wenn wir darüber reden, vielleicht auch noch mal viel mehr über die angestammte oder Herkunftsbevölkerung zu sprechen, hier die Herkunftsdeutschen, die, glaube ich, vergessen haben, wie das Leben sich andersweitig auf der Welt anfühlen kann. Genau, dann schließen wir das Mikrofon an der Stelle. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Gibt es noch eine Frage? Nee, okay. Genau. Und bis bald, verfolgt gerne auch unsere anderen Aktivitäten. Wir haben eine ganz neue, tolle Homepage, Flüchtlingsrat mit ue-thr.de, wo wir jetzt ganz artig und anständig immer alle aktuellen Veranstaltungen einpflegen werden. Es wird natürlich zukünftig auch noch mehr von uns zu hören und zu lesen geben. Dankeschön.
Ja, ich danke euch.